Neuen Mensa-Experimenten Podcast mit Tobi und Lukas.
Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer zu 1912, dem Champions League Podcast.
Mensch, wie lange haben wir geschlafen?
Ja, wir haben es geschafft. Endlich Champions League. Nee, aber wer sich wundert, was ist da los? Aber nein, der Moderator, ich weiß nicht, wie nennt man das bei der Typ, der da vor, also nicht der Kommentator, sondern der die Interviews führt. Das ist der Moderator, oder?
Ja, Moderator, ja.
Ja, genau. Tobi und Lukas übrigens, ne? sei auch nochmal erwähnt.
Hallo Tobi, hallo.
Ja, genau, der hatte dann erwähnt, das fühlt sich hier fast an wie Champions League und ich habe gleich nur geschrieben auf Twitter, Champions League und SV Meppen und da schreibe ich so. Und der liebe User, Twitter-User, Kommentierer, It's Harder to Tell hat dann geschrieben, jo, dann seid ihr auch der Champions League Podcast und genauso ist es. Wir sind jetzt der Champions League Podcast.
Offiziell ab jetzt der Champions League Podcast.
Und das passt auch zum SV Meppen gerade. Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch so.
Das ist natürlich schon wieder sehr hart rausgekriegt.
Shit, ja, aber nicht nur von der Spiel. Von dem Spielintervall. So, also wir nennen es jetzt nicht die englischen Wochen, wir nennen es jetzt die Champions League Wochen
im Ausland. Sehr gut. Das ist sehr schön. Ja. Das ist eine Begrifflichkeit, die wir sofort übernehmen sollten. Die Champions League Wochen, ja, nicht bei McDonald's, sondern im Stadion.
Ja. Was ihr gerade gehört habt, ist natürlich die offizielle Champions League-Hymne von der UEFA Cooperation. Sei nochmal eben gesagt, dass eingetragene Marke UEFA, ja. Ich das sehe, dass wir den Podcast, wenn er denn direkt online ist, sofort rausgenommen werden muss wegen Copyright und wegen GEMA-Gebühren, genau. Und keine Ahnung.
Nicht, dass sich ein anderer Fußballanbieter dadurch denunziert fühlt.
Kann gut sein. Ich hoffe, jeder, der das jetzt...
Hinweis auf einen alten... Nerd für so einen Podcast von uns, du könntest drüber nachdenken und dann dich daran erinnern, den es nicht mehr gibt.
Ja, okay, muss ich sehr weit drüber nachdenken. Ja. Ich hoffe, dass jeder gerade Gänsehaut hatte, wenn er diese Hymne hört, weil ich hatte wirklich auch Gänsehaut, wenn ich diese Hymne höre und dann über Kopfhörer ist es dann natürlich, also ich hoffe, dass das die Leute über Kopfhörer hören, dann ist die Gänsehaut eigentlich vorprogrammiert, weil diese Hymne ist einfach das Beste, was es im Fußball gibt.
Okay.
Würde ich sagen.
Naja, nichtsdestotrotz besprechen wir heute erstmal Meppen-Spiele.
Zwei Stück, genau.
Zwei Stück.
Zwei direkt hintereinander. Ich hoffe, du fühlst dich dafür schlecht, Tobi, dass du einfach keine Zeit aufbringen konntest für den SV Meppen.
Nee, leider nicht. Also es treibt
zerreißt dich innerlich
so mehr. Ja, das tut es. Also ich hätte mir gerne die Zeit genommen, wenn es denn drin gewesen wäre. Aber leider gibt es mehr Baustellen zu beackern, die für mein Leben auch ertragreicher sind.
Oh. Okay, alles klar.
Ja, habt ihr das gehört?
Schon, wie ich das meine. Beide.
Ich hatte viel Arbeit, Entschuldigung.
Ja, lieber Hörer, liebe Hörerin, habt ihr das gehört? Er hat uns beide, ich nehme das jetzt einfach mal so,
ich persönlich nehme zurückgesetzt.
Ich nehme
den Hate entgegen.
Ich hoffe,
es tut mir leid.
Ja, aber es hat auch einen Vorteil, wir kriegen ja eine extra lange SV Meppen 1912 Folge hin. Hat auch seine Vorteile.
Ja, genau. Gut, das wird der Hörer entscheiden, ob es ein Vorteil ist
oder die Hörerin.
Man
möchte gerne, dass...
Wenn ich Hörer sage, meine ich auch die Hörerinnen.
Ja.
Und die Hörenden.
Hörer, lieber Hörenden. Ja, wie war's? Ist das von Wochenshow?
Nee, das ist genderneutral.
Ja, aber das kommt auch...
Liebe Liebenden gibt es
ja. Liebe Liebenden, war das so?
Ja, okay, dann war das von...
Egal.
Schönen Gruß an Herrn Pastewka, der hört uns bestimmt zu.
Bestimmt, er ist ein ganz großer Fan.
Fußball ist er auch. Wäre auch ein großer Fan von ihm, er wird mit Sicherheit...
Dann muss das ungefähr umgekehrt sein. Ja, Magdeburg stand an am Freitagabend.
Also, ich möchte noch einen kurzen Gruß loswerden, wenn das okay wäre.
Selbstverständlich.
Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber herzliche Grüße an unseren Fan aus Listrup.
Okay.
Also ja, meine Arbeitskollegin. Mit meiner Arbeitskollegin geschrieben hat irgendwie. Auf jeden Fall wusste wer wir sind.
Also
das ist ein Gruß wert.
Für Fantum und für, dass wir uns berühmt fühlen können, ist immer Zeit hier.
Ja.
Erzähl die Geschichte bitte.
Oder ja, bist du schon fertig?
Ja, mehr gab es gar nicht.
Also, ich weiß ja nicht, nachher plaudere ich zu viel aus dem Nähkästchen.
Also ja, das dürfen wir natürlich auch nicht machen. Das macht uns auch unsympathisch vielleicht.
Ja, genau. Nee, aber auf jeden Fall, also, die haben miteinander geschrieben und sind auf den SV Meppen zu sprechen gekommen und dabei ist auch unser Podcast gefallen.
Wo ist Listrup? Auch von mir natürlich schön Gruß.
Emsbüren, die Ecke. Oh Gott, ich habe Angst. Oh
Gottes Willen.
Ich habe auch überhaupt keine Ahnung.
Also ich habe Angst, dass das nicht richtig ist. ja, schön, dass du da warst, lieber Listrup-Hörer. Das war auch das letzte Mal wahrscheinlich durch diese Fehlinformation, wenn sie denn so war. Nee, aber egal.
Aber an der Stelle würde ich sagen, wenn ihr Autogrammwünsche habt, dann schickt uns einen Frankie in Rückungsschlag zu und dann kriege ich auch Autogramm.
Echt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben noch ganz viele Nerdwissen. Karten, die können wir gerne schicken, aber keine Gesichter von uns, das ist auch besser eigentlich.
Wir würden aber handschriftlich SV Meppen 1912 auch noch draufschreiben.
Das kriegen wir. Ja, Magdeburg.
Denk an Weihnachten.
War ja das Thema. Ganz großer Geschenktipp, 1912, der SV Meppen Podcast, Fanartikel, Autogrammkarten, die wir dann noch besorgen müssen.
Ja, okay, also wenn tatsächlich Bestellung eingeht, dann besorgen wir die noch.
Wir meinst du, habe ich.
Ja, ist ja kein Problem.
Ja, sehr gut. Magdeburg, nochmal der dritte Anlauf jetzt, versuchen dieses Spiel zu besprechen.
Ja, Magdeburg, gut, da gibt es ja nicht so viel.
Wir haben 0-0 gespielt.
Richtig. So, Mannheim.
Wir haben 2-0 gespielt. Ende. Schön, dass ihr da wart.
Heute ein bisschen albern alles. So.
Ich weiß aber gar nicht, warum. Liegt das daran, wir hatten den erstmal mit dem Chor nicht trinken.
Ja,
oben. Nee, der ist aber noch... Der den
kriege ich nie wieder.
Nee, ja, ich habe ihn noch nicht probiert. Er ist immer noch im Kühlschrank für einen möglichen Aufstieg. Zwischenzeitlich wurde er degradiert, um ein letztes Mal in der dritten Liga damit feiern zu können. Jetzt muss er halt irgendwann mal auf.
Ja, jetzt warten wir erst wieder auf den Aufstieg.
Ja, genau. Wir verlieren ja nicht mehr.
Dann verkraftet den mein Magen auch wieder.
Das kann gut sein, ja. Jo, keine Änderung zum Vergleich zum Vorspiel.
Im Magdeburg-Spiel.
Zum Vergleich zum Vorspiel. Hm. Ja, das hat mich doch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Den
Kollegen aus Listrup.
Darf mich doch ehrlich gesagt ein bisschen verwundern, ne? Dass man jetzt so in wie war es jetzt, 5 Wochen, 7 Spiele oder so war, glaube ich, war das nicht irgendwie, oder 5 Wochen, 6 Spiele? Keine Ahnung, irgendwie so war das
auf Thema. Auf jeden Fall jede Menge Spiele.
Die Spiele ohne Ende, die Champions League-Wochen im Emsland. Ja, aber keine Änderung, weil man hat gesagt, never change a running system oder a winning system.
Ja,
was gut ist, es hat, muss ich mal sagen, ob es gut funktioniert hat oder nicht bei einem 0-0 gegen Magdeburg. Also ich habe ja, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen schon, diese ganzen, ich sag mal, Stimmen, die den Magdeburg quasi haben absteigen lassen. Also nach dem Spiel, ne? Es gab ja dann Kommentare über Kommentare darüber, dass das ein Grottenspiel war. Und ich gucke mir das so an als Meppen-Fan, ne? Und gucke mir das so an und denke mir so, boah, wäre jetzt so am Anfang der Saison eine Leistung gewesen, wo ich den SV Meppen, also wenn wir jetzt so gespielt hätten wie die Magdeburger, wo ich gesagt hätte, ja, das ist doch schon mal ein guter Schritt nach vorne, weil die so schlecht, vielleicht bin ich auch der Einzige, also fand das Magdeburger Spiel an sich auch nicht so schlecht, weil ich sehe da Punkte, die man relativ leicht verbessern kann, theoretisch. Ich meine, gut, wenn jetzt der Magdeburg-Fan sagt, oh ja, das haben wir aber auch schon letztes Spiel, vorletztes Spiel und vorletztes Spiel auch schon gesehen, dann ist das natürlich klar, wenn man die Punkte einfach nicht verbessert. Aber da kann ja nur der FCM-Podcast gerne mehr dazu sagen, obwohl die haben schon eine Folge aufgenommen, die haben da schon was zugesagt. aber das ist jetzt nicht unser Thema, wir besprechen natürlich das SV Meppen.
Das Spiel aus SV Meppen-Sicht.
Richtig. Ja, man hat auch das Spiel vor dem Magdeburg-Spiel, war ja das Spiel gegen den FC Ingolstadt.
Gegen die Schanzer, genau.
Das
sehr erfolgreich ausgehen.
Ein erfolgreiches Spiel auch, aber ein Spiel, was ja... Oder sagen wir es anders, der Gegner kann sich ja nicht mehr unterscheiden von Magdeburg zu Ingolstadt quasi. Weil Ingolstadt
vor allem nicht vom Tabellenplatz.
Ja, der Tabellenplatz natürlich auch. Magdeburg zu dem Zeitpunkt 18. Wir noch 20. Nach dem Spiel natürlich auch noch, aber jetzt wissen wir es ja, sind wir es nicht mehr. Aber ich meinte halt,
erinnerst du dich daran damals, als wir noch unterm Strich standen?
Die Zeiten, ey, das ist ja...
Will ich nicht mehr daran denken. Du.
Nee, aber was mich doch ja, überrascht, zum Teil, aber eigentlich auch nicht, war, dass wir quasi genauso gespielt haben wie gegen Ingolstadt, ne? Obwohl der Gegner ja auch von der spielerischen Qualität doch deutlich anders war, auch ein deutlich anderes Offensivfeuerwerk abgehalten hat. Also ja, Offensivfeuerwerk hat der FC Magdeburg ja nicht abgehalten, das ist es ja. Aber wir haben eigentlich immer noch so gespielt wie vorher. Also wir haben sehr, sehr tiefes Stehen, die Angreifer zum Teil nur 30 Meter vor dem eigenen Tor, also da alle in einer Hälfte waren wir, haben quasi uns sehr weit zurückgezogen. was aber ja wieder mal gut war. Ich bin ja auch jemand, der sagt, schönes Spiel ist ja auch ein schönes Defensivspiel. Also ich bin jetzt niemand, der sagt jetzt, das Spiel, so wie es war, war schlimm anzusehen. Also ich mag halt gute Defensivleistungen, da bin ich schon zufrieden mit, ehrlich gesagt, weil man weiß ja, wo man in Meppen steht und wo man herkommt. Und wenn man jetzt endlich nach einem, ja, das war jetzt der, boah, was war das jetzt? Das war der 14. Spieltag?
Ja, also unser 11. Spiel.
Ich glaube, so kannst du es
eigentlich am besten zusammenziehen.
Ja, okay, weil das Mannerspiel war der 9. Spieltag, genau. War ein bisschen irritiert. Aber man hat jetzt endlich sein System gefunden. Und das ist aller Ehren wert, finde ich. Was aber nicht aller Ehren wert war, war, dass man sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Also nicht nur wir, sondern auch die Magdeburger. Es war eine witzige Sache. Wir spielen den Fehlpass zum Magdeburger und die ersten Aktion quasi spielt den Fehlpass quasi wieder zurück. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Fair Play war, genau. Oder ob das eigenes Unvermögen war. Also der Tabellenplatz an sich stimmt schon, ne? Also 18. gegen 20. da ist die spielerische Qualität nicht sehr hoch. Aber trotzdem war das kein so schlimm anzusehendes Spiel.
Wollte ich auch gerade sagen. Also ich hatte auch dieses Gefühl der heftigen Fehlpässe nicht so sehr wie in Spielen davor. Jetzt nicht gegen die Schanzer, sondern was ich sonst so im Gesamten der Saison bisher gesehen hatte. Da habe ich also weniger Bedenken gehabt beim Magdeburg-Spiel als vorher. Und gut, wenn du da halt natürlich jetzt neutral von außen drauf guckst, denkst du auch, ja, die Leistungen könnten für eine Drittligamannschaft besser sein, aber... Ja. Im Großen und Ganzen waren die Leistungen wesentlich besser als das, was eine Drittligamannschaft in Blau-Weiß ein paar Wochen vorher noch geboten hat. War ich noch relativ zufrieden. Auch wenn ich das 0-0... Gut, kommen wir erst noch zu.
Ja, also klar, mit dem 0-0 muss man am Endeffekt sagen, kann man nicht zufrieden sein. Das hat Thorsten Frings ja im Interview auch so gesagt. Dafür
war Magdeburg tatsächlich zu schwach.
Ja, oder wir sind zu schlenderisch mit den Chancen umgegangen. Das war so ein bisschen das Problem. Aber aus einer guten Defensive kann ja auch eine stabile Offensive entstehen. Ist halt nur die Frage, was hast du? Phrasenschwein oder was meinst du?
Nee, das nicht. Aber das klingt so ein bisschen wie, aus Macht folgt Verantwortung.
Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ja, ist schon richtig. Nee, aber wenn die Defensive erstmal steht, das ist ja das Wichtigste, gerade wenn man nicht absteigen möchte, dass man da dann halt sicher steht und dann nach vorne irgendwie versucht, einen reinzukriegen. Das haben wir dann im Mannheim-Spiel ja ganz gut hingekriegt. Jetzt hat es leider nicht so funktioniert. Aber was auch gut war, war das Kurzballspiel, fand ich, gerade in der Defensive. Also Defensive und Offensive, aber wie das so entstanden ist. Wir haben ja früher immer den Ball einfach rausgepölt. War jetzt auch noch viel, dass man hohen Ball auf die Außen. Aber das Kurzballspiel wurde auch schon immer besser. Dass man sich daraus befreit hat aus der Defensive und in der Offensive auch den entscheidenden Pass wohl gespielt hat. Gefiel mir alles wohl ganz gut. Und das Spiel von Meppen war ja also bestimmt so durch die besseren Chancen und die Magdeburger hatten so ein bisschen den Ball. Ist ja so ein bisschen auch was ich so ein bisschen oder wir so ein bisschen gefordert haben, dass man sagt, ja, wenn der Gegner den Ball hat, dann können wir gut umschalten. Das hat jetzt nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, aber im Ansatz ist es ja eine gute Idee. So ist ja unser Spiel auch so ein bisschen, ja.
Jetzt was an der Stelle halt sehr gut ist, wenn du tatsächlich nur auf die Fehler des anderen lauerst und halt auch nur auf deine Chance lauerst, dann stehst du automatisch ja hinten dichter. Also dann hast du auf jeden Fall eine bessere Verteidigung, weil du ja in erster Linie darauf wartest, dass du irgendwann jemanden den Ball abgrätschen kannst und den nicht hast und verlieren könntest.
Ja, je tiefer man...
Die Vorwärtsbewegung ist natürlich immer gefährlicher.
Ja, eben, genau. Und wir stehen halt sehr tief. Wir stehen mit 2 Viererketten vor dem eigenen Kasten, was super funktioniert jetzt endlich. Wir haben eine stabile Ordnung, die wirklich... richtig, richtig gut funktioniert und
was halt ich insgesamt super. Gut auch für das Teamgefüge ist, das sieht man ja dann auch besonders schön dann nochmal gleich beim Mannheim-Spiel, denn letzten Endes kriegst du damit offensichtlich 10 Stürmer. Oder sagen wir 10 Torschützen.
Magdeburg war, wenn es denn mal gefährlich nach vorne ging, meistens über unsere unsere linke Seite, über Amin und Rama. Ich muss auch über Rama immer dazu sagen, weil meine Mama ist großer Amin-Fan und deswegen kriege ich sonst vielleicht, wenn ich sie mal besuche, kein Mittagessen mehr, wenn ich immer nur auf Amin einhaue und das will ich ja nicht.
Oder nur Reste.
Oder nur Reste.
Genau. Ohne Fleisch.
Kleiner Insider-Gag. Aber das möchte ich nicht riskieren, deswegen muss ich auch verdienterweise natürlich auch mal die ganze Seite sehen und das ist halt Rama und Amin.
Meppen. Ich glaube, über Ami können wir nachher auch noch ein bisschen nur pudeln.
Ja, eben. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das auch zu Recht, ne? Ist ja nicht so, wie ich suche ja auch keinen. Ich suche ja nicht immer den Kritikpunkt, das Haar in der Suppe. Ich kritisiere immer nur das, was ich sehe. Und ich lobe das, was ich sehe.
Und auch da kommen wir nachher zu einem Punkt noch, wo ich deine Objektivität sehr schätze. Das habe ich hier vorhin schon im Privatbereich gesagt.
Ja, das würdest du ja nie öffentlich sagen.
Habe ich doch gerade getan.
Ja, aber das so halb irgendwie. Okay. Weil jetzt alles irgendwie anders. Ja, Meppen, wenn es denn gut nach vorne ging, war wieder über Ose. Ne? Also ja. Ose ist ja, ich weiß nicht, also Innenverteidiger, aber auf rechts ist er eigentlich so the man irgendwie im Moment. Trotzdem wird die rechte Seite wahrscheinlich nicht sein Stamm bleiben, weil eine Hiobsbotschaft im Mannheim-Spiel, die wir jetzt ja schon kurz ansprechen können, ist ja Steffen Puttkamer, der sich verletzt hat. Außenbandriss. Ja. Mehrere Monate stehen sogar im Raum Pause. Er muss ja operiert werden, laut Thorsten Frings,
zu 99%. Ist halt auch die Frage, ne? Er ist halt nicht mehr der Jüngste.
Nee.
Da macht man sich dann halt insgesamt Gedanken. Also wir wünschen dir auf jeden Fall gute Besserung und sieh zu, dass du wieder auf den Platz kommst.
Aber
denn das, was wir von dir gesehen haben, auch in den letzten Wochen, Bombenspiele.
Bombenspiele, deswegen, aber trotzdem sei dazu gesagt, am Beispiel Tilo Leuger sieht man, man soll das auch nicht überstürzen. Also man muss auch geduldig sein. Ne?
Also, das war das Wort zum letzten Spieltag.
Ja, richtig. Trotzdem, man muss da auch geduldig bleiben und nicht sagen, ja komm, das geht wohl wieder, hau da eine Spritze rein, dann laufe ich auf, alles gut. Ja. Weil als ich gesehen habe, wie er da runtergelaufen ist, habe ich gedacht, okay, der ist nur angeschlagen.
Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie verdreht und das geht jetzt halt so schnell nicht wieder weg. Aber ja,
zwei Stunden ist alles wieder okay. Im allerersten Moment habe ich auch gedacht, boah, der Knie, scheiße.
Ja, aber, wie er runtergelaufen ist aber, ne?
Ja, wie er runtergelaufen, genau. Und er hat auch noch gegen irgendwas getreten und sich gedacht, scheiße, das, ich will noch weiterspielen. Habe ich so gedacht, das ist vielleicht so wie bei Armin, Sicherheit geht vor und so weiter. Ja. Aber nein, Außenadress. Und wenn es dann halt 6 Monate dauert, dann dauert das halt 6 Monate.
So ist es.
Dann soll man nicht sagen, jo, nach 5 Monaten oder nach 4 Monaten, sie sollte wieder irgendwie gehen. Nein, man sieht gerade an Tilo Leugers, der ja auch ein bisschen seine Karriere damit aufs Spiel gesetzt hat. Wir wollen es ja nicht hoffen. Aber das Beispiel muss man einfach sehen und sagen, jo, bitte, bitte nimm dir die Zeit und komm 100%ig fit wieder.
Genau. Kurier dich in Ruhe aus und wenn du meinst, du hast Bock zu reden, dann kommst du zu uns und machst so einen schönen Podcast mit uns.
So sieht's aus. Ose, der, wo, deswegen meine ich, er wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit eher wieder in der Innenverteidigung eingesetzt werden, obwohl Gibi das super gemacht hat, Jeroen Al-Hazamei, ne, muss man immer wieder sagen.
Ja, einmal muss es immer sagen.
aber ja, deswegen denke ich, dass Ose vielleicht der doch gesetzt sein sollte in der Innenverteidigung wieder, wenn Ballmann richtig fett ist. Auch da, ne, geduldig sein. Er hat jetzt wurde auch eingewechselt gegen Mannheim, super. Aber
wie du schon gesagt hast, Gibi hat das ja auch ganz gut ersetzt. Und
ja.
Also da
hätte ich nicht gedacht, dass das
so stimmt, das geht. Da haben wir im Augenblick kein Problem, personell gesehen zumindest.
Ja, deswegen denke ich auch, dass wir da noch rotieren können. Wir haben ja auch noch Jupp, ne?
Ja,
der
Janik
Jeskaczewski oder JJ, wie er im SVM-Fanforum immer gerne genannt wird. Einfach nur.
Die nennen ihn dann nicht Jupp?
Na, das haben wir noch nicht ganz durchgesetzt.
Schade.
Na, aber ich gebe mein Bestes immer. Sehr gut. Ja, was auch wieder richtig stark war, war, dass das Zentrum, wir haben ja sonst auch die langen Bälle gerne übers Zentrum gespielt, also dann auf Außen meistens, aber vielleicht auch dann in die Spitze, aber das Zentrum wurde jetzt mehr für den Aufbau eingebunden. Das gefällt mir. Also langsam haben wir auch wieder ein Mittelfeldspiel, das ist doch auch schön.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber wieder viel Abseits. Das habe ich mir fürs Mannheim-Spiel auch aufgeschrieben, das werde ich immer wieder kritisieren, weil diese Abseits-Situation leider dann gute Angriffe waren, aber die dann halt durch falsche Laufwege, zu langsames Passspiel dann leider in einem Abseits enden und muss leider immer wieder angesprochen werden. Ja, in der zweiten Halbzeit, erst ein paar Minuten eigentlich same as usual. Genau,
geben sie weiter wie vorher, ne?
Jo, eigentlich schon. Ja, aber was wieder richtig stark war, waren die Standardverteidigung. Ja. Also egal, ob es Ecken, ob es Freischüsse waren. Ich weiß nicht, was da los war.
16, aber.
Nee, aber es waren insgesamt, vielleicht waren es insgesamt 16. Also es war auf jeden Fall viel und wir haben alles rausgeköpft, was rauszuköpfen war. Oder rausgeschossen. Also das war.
Mist, ich habe beim Mannheim-Spiel nicht drauf geachtet. Da war es ja nach 8 Minuten, hatten die ja schon vier
Ecken.
Deshalb wollte ich eigentlich noch den Endstand der Ecken wissen, aber habe ich dann doch nicht mehr drauf geachtet. Hast du die Statistik
nach? Nee, leider nein. Schade. Leider nein, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, was mir noch negativ aufgefallen ist, war ein Konter, der unfassbar kläglich ausgespielt wurde. Also 3-2 war das und Guder zieht den Ball in die Mitte. Dadurch rücken zwei Mannheimer nach und man hat mit 3 Mann wieder gegen 5 stellen. Der Pass in den Sturm war dann auch wieder abseits, das war auf Düker. Ja. Und da denke ich mir so, Alter, ey, Überzahlspiel musst du doch. Guder ist doch schnell, den muss er da darf er doch nicht in die Mitte ziehen und in den ungefährlichen Raum, den sich mit dem Ball bewegen, da muss er dann entweder außen vorbei oder halt den Pass spielen. Das muss noch besser werden. Oh, da habe ich geflucht, weil ich dachte, okay, das ist es. Und dann war es das nicht.
Ja. Gott sei Dank.
Ja, 65 Minuten, ne? Genau wie im Spiel davor hat man Düker für Tatamusch ausgewechselt. Umgekehrt.
Ted Tatarusch kam für Düker.
So habe ich es natürlich auch gesagt. Nicht, aber ja, so habe ich es gemeint auf jeden Fall. Der mir nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht.
Ted Tatarusch hat so ein bisschen seine Chance verspielt. Er hat ja zwei Spiele, also er hat in zwei Spielen 50 Minuten gemacht, was gute Einsatzzeit ist. Aber er hat nicht geschafft, dem Spiel irgendwie einen Stempel aufzudrücken oder irgendwie es zu beeinflussen. Also er war wohl da, war nicht wirklich anspielbar, ist dann bei Standards nicht aufgefallen. Und
ja. Was so ein bisschen interessant ist, denn, also ich meine, gut, klar, in der zweiten für Meppen spielen und da alles wegreißen, ist natürlich eine andere Kiste, als in der dritten Liga zu spielen. Aber so wie man halt berichtet bekommt, so wie er da glänzen kann,
ja.
Also es fehlt jeglicher Glanz bei mir noch bei Ted Tatarusch. Also
ich dachte auch,
da muss noch ein bisschen was kommen.
Dass der
vielleicht ist da noch ein bisschen zu viel Lampenfieber dabei, wenn er bei den großen Jungs mitspielt.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich meine, dafür hat er dann halt auch immer relativ lange Einsatzzeiten gekriegt, wie du gesagt hast, immer in der 60., 65. Minute ausgewechselt worden. Dann musst du halt auch ein bisschen was aus der Zeit machen. Klar, dass du in 5 Minuten nicht auf dem Platz ankommst, ist logisch. Nee, eben,
genau.
Aber wenn du eine Viertelstunde gespielt hast oder so, dann musst du ja langsam irgendwann die Birne mal ausschalten und sagen, ich bin jetzt hier zum Fußballspielen.
Ja.
Und das hat anscheinend noch nicht so ganz gut geklappt.
Nee,
das aber er ist noch jung.
Genau. Ja, da kann auch was werden, das stimmt. Trotzdem würde ich ihn in den nächsten Spielen, ja doch, er wird seine Zeit auch kriegen, klar. Gerade bei der hohen Belastung, logisch.
Ja. Wobei Lukas Krüger will vielleicht nochmal.
Ja, mach mal. Da hat er aber in letzter Zeit ja auch nicht so Einsatzzeit bekommen. Scheint auch nicht so ganz zu überzeugen. Also Thorsten Frink scheint ja wirklich aufzustellen, wie sie im Training sich zeigen. Was ja auch gut ist. So muss es ja auch sein. Das ist ja nicht so, dass man...
Fand ich so charmant. Ich weiß gar nicht, war das... Ich glaube, das war nach Mannheim-Spiel allerdings im Interview. Da hat dann der Kollege von der NOZ gefragt, wie ist das denn in Zeiten von Corona und mit den Erkrankungen und sowas? Stellt dann ein Thorsten Frinks die Mannschaft aus oder wird das eher von den Ärzten aufgestellt? Ne, die Ärzte haben da nichts zu tun. Natürlich stellt Thorsten Frinks die Mannschaft aus. Alles klar, er weiß, was er will. Also war gut. Achso, ja, an der Stelle, ja, dann schiebe ich das eben ein. Möchte ich mich auch herzlich entschuldigen dafür. Also, was ich letztes Mal gesagt habe, ich habe ja gesagt, er ist ein bisschen leidenschaftslos, belanglos am Rand und sowas alles. Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich gehört hat. Auf jeden Fall hat er genau in den letzten beiden Spielen diese Meinung von mir komplett revidiert. Ist ja gut. Also ich lasse mich ja gerne von was anderem überzeugen. Kann mir dafür dann, also für den Fehler, für meine Fehlinformation oder für meine Fehleinschätzung auch gerade stehen. Und freue mich halt, dass wir doch einen Trainer am Rand haben, den das Ganze doch interessiert.
Ja, wie gesagt, ich fand es ja halt im Spiel davor auch schon. Also er hat viel gecoacht, war immer leidenschaftlich dabei, hat das immer gut analysiert. Also er wächst so langsam auch in die Rolle ein. Nicht nur das Team findet sich, auch der Trainer findet sich. So langsam formen wir die Einheit, die uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat.
Ja.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Magdeburger Problem, weißt du, dass da sich irgendwie das, die Teamchemie noch nicht ganz so funktioniert. Aber das kann ich schlecht beurteilen.
Das Problem ist, glaube ich, auch bei so einem FC Magdeburg, dass du der FC Magdeburg bist. Weißt du, der Name, also beziehungsweise dein Name, der hat schon mal mehr Glanz gehabt und der besitzt automatisch mehr Druck. Man erwartet einfach mehr von so einer Mannschaft und das schafft sie gerade.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen von außen, weißt du, da ist halt eine riesengroße Fan...
Erwartung,
genau, und auch halt eine Fan-Meinung und so weiter, die es halt beim SV Meppen natürlich auch gibt. Meppner-Fans sind auch meinungsstark, aber
Meppner-Fans
sind deutlich kleiner.
Ja, und die Meppner-Fan-Meinung ist halt auch, wir wollen auf jeden Fall in der dritten Liga bleiben und nicht, wir müssen irgendwann zusehen, dass wir in die erste Bundesliga kommen.
Gut, das denken die Magdeburger Fans
hoffentlich auch nicht.
Vermute ich im Augenblick auch nicht, aber
ich glaube
das ist vielleicht so das Anspruchsdenken, das trotzdem in den Köpfen noch vor
fixiert ist.
Ja, die Magdeburger Fans wollen aber auch so langsam, gut, man ist abgestiegen, man war jetzt das erste Jahr in der zweiten Liga, ja, und ist dann abgestiegen und so weiter, aber seitdem gibt es ja keine Erfolgserlebnisse so richtig und es findet sich ja noch nicht so richtig ein Team, die wollen jetzt nicht unbedingt aufsteigen, da bin ich mir sicher, also wollen, ne?
Klar,
man will natürlich immer.
Nicht.
Also ja, auch
nicht mitspielen.
Aber man will einfach jetzt so einfach auch mal mit dem Abstiegsmann nichts zu tun haben, dass da ein Team eine Spielidee entwickelt, dass da der Vorstand seine Arbeit macht so ein bisschen, dass der Trainer, alles, das funktioniert halt alles irgendwie nicht so und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem.
Ja
und im Spiel bei Magdeburg habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die eigentlich gar nicht so schlecht im Angriff sind, wie es das Spiel eigentlich erscheinen lässt, aber die sind unfassbar kläglich bei zweiten Bällen. Weißt du, der Ball wird dann rausgekommen von der Abwehr, völlig frei, wer es jetzt war, weiß ich nicht genau, aber dann schießt das Ding völlig frei, einfach 20 Meter übers Tor oder neben das Tor und so weiter, dann kommt der letzte Pass irgendwie nicht an und ja, das sind halt so Sachen, ich sehe das und denke mir so, boah, weißt du, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann hätten wir uns nicht beschweren dürfen über eine Niederlage quasi.
Ja, richtig.
Aber ja, oder hier der Kopfball, der ganz knapp am Tor vorbeigeht,
wo du dich hin. Ja, da habe ich auch.
Junge. Deswegen, also das sind so Sachen, eigentlich, wenn ich das so sehe, als Meppner denke ich mir so, okay, darauf kann man jetzt aufbauen. Meppen hat es ja eigentlich mit den aus Fehlern immer sehr gut gelernt, das finde ich ja super. Bei Magdeburg, ja, weiß ich nicht.
Das ist das erste Mal übrigens, das müssen wir auch noch festhalten, ne, so nach dieser zwanghaften Corona-Unterbrechung, dass Meppen stärker aus einer Pause herausgekommen ist, als reingegangen sind.
Ach so, ja. Ich habe jetzt gerade an Halbzeit gedacht, aber du hast vollkommen recht, ja. Jo, ja, wieder schwache Standards, ne? Das zog sich ja bis zu dem Zeitpunkt so durch die Saison. Also da funktionierte ja, einfach
den,
nichts.
Den hat auch, das hat auch nur im nächsten Spiel dann Hassan revidiert, würde ich sagen.
Ja, hat er auch. Auf jeden Fall auch zugehört, denke ich. Ja. Ja, und das Spiel war dann, ja, eine Riesenchance war natürlich noch da. Also das war in der 80. Minute, vorher wurde Yibi noch eingewechselt für Amin. Da hat man auch gedacht, okay,
das Amin Ding, was raus. Was guter verbraten hat, ne?
Was guter verbraten hat, ja. Aber als Amin ausgewechselt wurde, hat man dann hinterher gewusst, okay, das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass er wohl ein bisschen angeschlagen war. Ich habe ja schon damit, als ich das gehört habe, kurz vor dem Mann am Spiel, kam das halt erst an die Öffentlichkeit. Da habe ich gedacht, okay, das war's. Er wird nicht gegen seinen Ex-Verein spielen, was ein bisschen schade ist, aber Gott sei Dank hat er es doch getan. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ja, ist kein so großer Verlust. Ist halt ein Amin in Nicht-Topform, ist halt kein Stammplatz, Garantie. Aber so wie er gegen Mannheim gespielt hat, hat er gezeigt, jo, er ist Stammplatz, er ist Stammplatzmaterial. Aber ja, genau, die 80. Minute, ein unfassbarer Tanku-Pass, der auch dem Spiel wieder ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt hat, Tanku. Also beim Ingolstadt-Spiel ja überragend.
Er arbeitet sehr gut nach vorne, muss man sagen. Also das hat er wirklich gut drauf, finde ich. Fehlt halt natürlich auch noch ein bisschen das letzte Quäntchen zum Abschluss. Aber, ja,
aber der Pass war unfassbar.
Die Arbeit nach vorne ist richtig gut. Der macht richtig einen guten
Pass. Der Pass war unfassbar. Noch in der eigenen Hälfte, also ja. Da ist auch kein Abseitsgefahr. Aber er hat den Pass echt perfekt gespielt und Guda. Ich habe ja in unserer WhatsApp-Gruppe noch gesagt, Alter, Guda geht auch noch einen Schritt am Torwart vorbei. Aber beim zweiten und dritten Mal gucken habe ich dann gedacht, ja, kann er nicht machen, weil da der Verteidiger hätte ihn dann, er war ja jetzt ja schon ganz, ganz nah dran, aber wenn er noch einen Schritt mehr gemacht hätte, weil mit Ball ist man ja immer langsamer, und dann hätte er ihn so abgegrätscht, deswegen musste er aufs Tor schießen, dass Morten Behrens den Ball natürlich noch mit dem Knie hält, da ist natürlich ärgerlich, den musst du machen, das ist eine hundertprozentige Chance, da gibt es eigentlich kein Vertun, ist halt ärgerlich gelaufen, aber naja. Wäre hochverdient gewesen zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten ja halt, also Magdeburg hatte halt den Ball, wir hatten die Chancen, er hat sich durch die zweite Halbzeit durchgezogen. Also wir hätten den Sieg definitiv verdient gehabt, aber es hat nicht sollen sein. Und dann wurde Christoph Hemler noch eingewechselt in der 89. und dann war das Spiel rum. Ja, man geht mit dem Gefühl raus, jo, man hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe dann einfach gedacht, boah, Alter, ey, gegen Neustadt hätte ich gerne das Unentschieden genommen, gegen Magdeburg den Sieg. Aber ja.
Das weiß ich nicht. Also moralisch ist, glaube ich, auch so ein Sieg gegen so eine Top-Mannschaft gar nicht so schlecht.
Ja,
das ist halt so, wir haben dieses alte SV-Meppen-Phänomen wieder da. Gegen die oberen ein paar kannst du richtig gut spielen und gegen die unteren verkackst du, ne?
Ja, genau. Das habe ich zu dem Fall auch gedacht. Aber das Mannheim-Spiel hätte mich eines Besseren belehrt, weil wir spielen jetzt einfach gegen den Gegner, so wie man gegen diesen Gegner spielen muss, sozusagen. Ja. Normalerweise machst du halt von den drei Chancen eigentlich auch einen rein. Ja. Ja, und dann hast du alle drei Spiele gewonnen. Wir haben gegen Ingolstadt unfassbar gut gespielt, haben super verteidigt, definitiv. Haben die kommen lassen und haben so einfach alles wegverteidigt, wie geht. Haben gegen Magdeburg eigentlich genauso gespielt, dass wir einfach die Schwächen versucht haben auszunutzen, die sie uns gegeben haben, und haben halt das Tor nicht getroffen. Das ist halt ärgerlich gelaufen. Und gegen Mannheim war es ganz genauso. Mannheim hat sehr, sehr hoch verteidigt, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ich schon mal als kleiner Teaser für die nächsten paar Minuten. Die haben so, sind so hoch gestanden, dass wir halt auch offensiv mehr gezeigt haben. Also das ist ja interessant, dass man gegen einen offensiv schwächeren offensiv schwächer spielt und gegen einen offensiv stärkeren offensiv stärker. Also ich hoffe, das versteht man jetzt irgendwie meine Denkweise so ein bisschen. Ja.
Also ich kann dem folgen, aber gut.
Das okay, ist dann, so. Wenn du dem folgen kannst, ist es gut, weil dann können das auch die meisten, glaube ich. Was
soll das denn heißen?
Aber komm, schließen wir erstmal das Magdeburg-Spiel ab. Erich Domaschke hat wieder einen sicheren Job gemacht. Er hatte echt noch keine Unsicherheit bisher, seitdem er für Luca Plogmann
gekommen ist. Der macht im Augenblick die Saison seines Lebens, muss man
sagen. Ja, der alte Mann, ne? Hat ja seinen zweiten Frühling.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das hat ihn sehr gewurmt, dass er auf der Bank
Platz nehmen durfte. Glaube ich auch.
Und er lehrt jetzt Thorsten Frings eines Besseren, dass er nämlich schon eine stabile Nummer 1 ist.
Ja, aber eines Besseren nicht. Er zeigt Thorsten Frings einfach, dass er eine stabile Nummer 1 ist, wie du sagtest, aber nicht eines Besseren, weil Luca Plogmann hat ja auch keine, aber Luca Plogmann hatte eine Unsicherheit, muss man sagen. Ja. Gut, klar, da hat er sich verletzt, deswegen würde ich einfach sagen, die sind beide auf einem so hohen Niveau, die beiden. Also
ja, natürlich, aber wenn du jetzt einfach nur den Ergebnisdienst bemühst, dann steht natürlich ja, Erik tausendmal besser da.
Ist ja, keine Frage. Ja, das ist richtig, aber gut, da kann ich Plogmann jetzt, oder will ich Plogmann auch keinen Vorwurf machen.
Um Gottes Willen. Aber ich, natürlich wirft es dann die Frage auf, ob es nochmal, sollte Luka Plogmann während der Saison genesen wird, nochmal zu einem Wechsel im Tor
kommt. Ich hoffe nicht, weil dafür gibt es keinen Grund.
Will ich das auch nicht, genau. Nee, da will ich denke, dass er sich stark seinen Nummer 1 Platz im Tor wiedergeholt hat.
Ah, da sehe ich auf jeden Fall wiedergeholt.
Sehe ich ganz genauso. Ich hoffe, dass Hasi dafür schneller wieder fit ist, weil wenn du dann mal einen Ersatztorwart brauchst, dann musst du vielleicht auf einen setzen, der noch ein bisschen mehr Zukunft hat, als dass du dann halt den reinsetzt, der noch 2 Monate
mehr ist, bevor die Ausleihe vorbei ist.
Ja, aber wir haben auch Christian
Frommann.
Wer ist der? Konstantin Frommann?
Oder Christian Frommann?
C. Frommann. Deswegen machen wir den Kram hier.
Ja. Jo. Der ist ja auch noch jung. Der hat einen 2-Jahres-Vertrag, der ist 22. Der hat schon für die U-deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß nicht, für welche U19, glaube ich.
U22 auf alle Fälle.
Genau, für eine U-deutsche Nationalmannschaft. Deswegen, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ne? Und hat dann bei Freiburg, ist nicht zum Zug gekommen. Bei Groß Asbach weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht so richtig, sonst wäre er wahrscheinlich nicht vertraglos gewesen. Aber ich glaube, der hat auch wohl Bock und der wird sich auch wohl zeigen können, aber im Moment keine Chance. Er hat ja mal in irgendeinem Interview gesagt, er hofft auf seine Chance oder er geht davon aus, dass er seine Chance bekommt. Ja, tut mir leid, an Erik ist kein Weg vorbei.
Nee. Definitiv im Augenblick nicht.
Nee. Seine Abschläge waren etwas schwach, fand ich. Also,
ja, das war in der Suppe noch zu finden. Ab und zu mal ein bisschen, ja, das ist richtig. Ab und zu hat er mal so ein bisschen, wo du denkst, boah, wo geht der denn hin? Aber
ich muss mir sagen,
meine Hauptsache, er hat den Ball in meiner Hand,
ja, und
nicht hinter sich.
Ja, ich habe mir die Notizen ja vor dem Mann im Spiel gemacht. Da habe ich mir aufgeschrieben, Amin stagniert in seiner Leistung offensiv, aber etwas besser.
Reden wir gleich noch ein bisschen anders drüber, glaube ich.
Lassen wir einfach mal so stehen. Ne? Ose war wieder richtig gut, offensiv und defensiv. Also der hat da das beste Saisonspiel gemacht, würde ich sagen. Innenverteidigung war wieder wahnsinnig, also wahnsinnig stark. Bünding und Putti waren so das Dreamteam bis zum Mann im Spiel. Was mir richtig gut gefallen hat, war am Anfang der Saison hat es ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten gegeben, was aber halt irgendwie logisch ist, wenn du einen Commander ersetzen musst. Das ist halt nicht wirklich einfach. Wir haben es jetzt aber wirklich geschafft. Was manchmal war, wie ich ja schon sagte, kläglich bei den zweiten Bällen waren die Magdeburger. Ab und zu war der rausgehüpfte Ball dann halt wirklich komplett frei für die Magdeburger. Da muss man ein bisschen Glück sagen, dass Fähigkeit der Magdeburger uns da das zu null gerettet hat. Das ist jetzt übrigens, wenn man das mit Mannheim im Spiel noch mit einzieht, die fünfte Halbzeit zu null. Das Hammer ist, wie gesagt. Man muss sich ja das immer so schön reden, wie es geht.
Kann doch nicht. Also wir haben noch 3 Spiele komplett zu null. Was ja schon mal 6 Halbzeiten sind.
Ja, stimmt, dann war das vor dem Mannheim im Spiel. Sind 7 Halbzeiten. Ja. Weil die zweite Halbzeit gegen Wien Wiesbaden war. Oder war es dann die erste Halbzeit? Wann haben wir denn das Gegentor gekriegt? War es nicht in der zweiten Halbzeit?
Ich habe keine Ahnung.
Ist auch scheißegal. Also wir haben bestimmt mal ganz viele Halbzeiten zu null. Also.
Wir hatten 3 Spiele zu 0.
3 Spiele hintereinander zu 0.
3 Spiele ungeschlagen. Meppen hat eine Serie gestartet.
Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja, Mittelfeld und Sturm habe ich wieder zusammengefasst, da es Sturm ja nicht so richtig gab. Egra und Andermatt waren wieder richtig stark, aber die beiden sind auch so irgendwie, ich habe auch Angst, das zu sagen, aber ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Raum für einen Thilo Leugers im Moment. Natürlich, wenn man Thilo Leugers bringt, dann ist Andermatt wahrscheinlich der Erste, den man rausnimmt. Allerdings sehe ich Andermatt wirklich auch deutlich stärker in der Offensive als Thilo Leugers. Thilo Leugers kann auch sehr gute Bälle nach vorne spielen, ist halt der Typ, der sich auch gerne mal eine gelbe Karte abholt. Das kann Andermatt sehr gut. Egra glänzt eigentlich immer durch absolut faires Spiel oder sagen wir es anders. Fair ist es bei Andermatt ja auch, aber Egra kommt nicht in die Lage, dass er mal ein taktisches Foul ziehen muss oder dass er einen Schritt zu spät kommt. Ja, aber ich sehe auch kein Wechselpotenzial oder keinen Wechselbedarf irgendwie auf der 6, wenn auch ein WDF-CF, den ich ja öfter mal fordere, aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Die Forderung hat sich erstmal aufgelöst. Jo, Rama war ein bisschen schwächer, fand ich, konnte im Spiel nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken, aber das trifft es eigentlich fast für alle.
Auch das hat er im nächsten Spiel wieder besser gemacht.
Hat er definitiv besser gemacht. Guder war etwas besser als im Spiel gegen Ingolstadt, aber Chancenwucher, leider. Hatte 2 richtig gute Chancen und hat beide. Einmal hat er sogar ein bisschen
Pech. Das wird sich auch wiederholen.
Ja. Tanku, ja, konnte im Spiel seinen Stempel besser aufsetzen, aber war deutlich schwächer als gegen Ingolstadt natürlich, weil er halt nicht ein Tor gemacht hat und eins vorbereitet hat.
Ja.
War auch ärgerlich, er hatte echt gute Chancen auch, hat das Ding dann auch sehr übers Tor gehauen in der einen Szene, wo er irgendwie aus 5 Metern dann nochmal 10 Meter drüber geschossen hat, was natürlich auch schon eine Kunst ist. Aber ja, dieser eine Pass auf Guda war wieder sehr, sehr, sehr stark. Und Dücker, ja, Dücker ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ja doch eher Fan von seiner Spielweise, also kein überragender Stürmer, aber was er halt so, wie er das Spiel mitlenkt, wie er gegnerische Laufwege zumacht, wie er intelligente Pässe spielt, wie er dann auch das Foul zieht, wenn er sieht, okay, da ist kein Durchkommen, das finde ich eigentlich super. ist halt aber kein klassischer Stürmer. Und ja, das kann man kritisieren.
Aber auch im nächsten Spiel auch nochmal.
Ja, wird er auch. Ja, das nächste Spiel ist sehr, sehr interessant. Zwei Kopfbälle zwischen Fluch und Segen. Aber ja, das ist halt, ne, ich kann das verstehen. Der hat, glaube ich, in der Zeit auch nur eine 4 gekriegt, war der Schwächste im Angriff. Ehrlich gesagt hätte ich ihm eher eine 2 gegeben, weil er halt, ich sag mal, Düker ist auch ein Garant dafür, dass wir auch zu Null spielen. In beiden Seiten. Ja. Also in dem Spiel beide Seiten. Gut, er hatte, glaube ich, nicht die Riesenchance, muss man sagen. Aber trotzdem, für unser Leistungsplus muss man aber auch einen Julius Düker nennen. Und das sage ich immer wieder gern und will ich auch gar nicht mir schlecht reden lassen.
Okay.
Ja, wollen wir jetzt vor dem Mannheim-Spiel noch mal ein bisschen auf das Wort zum Spieltag eingehen?
Ich wollte gerade sagen, das wollte ich dann auch reinbringen. Lukas hat sich zwei Themen herausgesucht, die er gerne besprechen würde, jeweils als Wort zum Spieltag. Und dann nehmen wir jetzt natürlich erstmal das erste im Rahmen rund um das Spiel gegen Magdeburg. Gab es Zahlenwerke,
ja,
geleistet von unserem Finanzvorstand Stefan Gette, die besagt haben, das sieht ganz gut aus finanziell beim SV.
Ja, wir haben die erste Corona-Saison, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, also die Saison, wo wir 6 Heimspiele ohne Zuschauer abschließen mussten, mit einer schwarzen Null abgeschlossen.
Ja.
Und ich habe das gehört, aber ich dachte, das ist der Wahnsinn.
Ja.
Wie kann das denn sein?
Aber andere Vereine brechen zusammen, klagen über Insolvenzen und wir haben eine schwarze Null.
Ja, und manche nutzen das auch geschickt, wie der erste FC Kaiserslautern, die dann sagen, ja, wegen Corona haben wir schon die Saisons davor 24 Millionen Euro Schulden angehäuft. Ja, aber... Ja, aber gut, ja. Musst du halt nutzen, das ist halt so. Das kann man denen schlecht vorwerfen, weil, ja, ist halt clever gemacht. Ist natürlich ein bisschen assi, aber, ja, willst machen, ist halt so. Aber, ja, und wir gehen da mit einer schwarzen Null raus. Es wurde schon prognostiziert, dass man bis Februar mit 20% Zuschauern rechnet oder gerechnet hat.
Ja.
Das ist natürlich, keiner wusste halt natürlich zum Anfang der Saison, wie sich das alles hier entwickelt. Das wird man natürlich nicht halten können. Und ich glaube, von Februar bis Saisonende mit 40%. Ja. Weiß ich auch nicht, wird auch schwierig, definitiv. Und dann droht wohl auch ein Millionenverlust, wurde schon so gesagt, weil so viel Saisons oder so viel, zwei Saisons mit sehr, sehr wenig Zuschauern, sagen wir es einfach mal so, ist halt nichts, was ein Verein überleben kann, wenn man keinen Investor hat. Ja, aber trotzdem ganz, ganz großer Respekt an die ganzen Kollegen, also an Stefan Gerte und seine Kolleginnen und Kollegen. Also Wahnsinn, ey, wie man das, den Etat so noch retten kann sozusagen. Ich meine, gut, da kommen auch Corona-Hilfen hinzu vom Bund und so weiter. Muss aber auch. Und die müssen dieses Jahr auch fließen, weil sonst geht jeder Verein in der dritten Liga irgendwann kaputt. Und dann, aber auch Respekt an die Mannschaft natürlich. Es kommt natürlich auch so Gehaltsverzicht kommt dazu, der, wie man so hört, in 15 Minuten beschlossen wurde von der ganzen Mannschaft letztes Jahr. Dann kommt natürlich Verein für den SVM hinzu. Die ganz großen Spenden. Ja,
eine sechsstellige Summe zusammengekratzt
haben. Richtig, genau. SV. Das
ist ja Wahnsinn. Auch sehr beachtlich
gewesen. Da hat man richtig viel Arbeit reingesteckt von Fans, dass da immer Trikots versteigert wurden. Da haben auch andere Fans dann unter dem Schirm des Feindfeld SOM ihre Habseligkeiten so versteigert. Trikots, die lieb gewonnen waren, auch Zweitliga-Zeiten aus. Auf dem DFB-Pokal und so und unterschriebene Trikots und alles Mögliche. Das muss man auch ganz hoch anrechnen auf jeden Fall. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass wir die Saison auf jeden Fall noch auch ins Stadion dürfen.
Ja, bitte, bitte.
Ja.
Das waren übrigens zwei sehr teure Heimspiele.
Ja. Ja, ich habe das ja sehr gerne gezahlt, diese Solidaritätsdauerkarte, weil man muss diesen. Ja, du hast, ist klar, man möchte dann lieber ins Stadion.
Ja, genau, mit ein bisschen mehr hat man schon gerechnet. Das ist, dass du halt das ein oder andere Spiel mit Sicherheit nicht bekommst, aber
ja,
jetzt ist schon so ein bisschen hart.
Ja, man muss mal abwarten. Bis 10.01. ist ja erstmal keine Zuschauer. Also der erste Spieltag in der Rückrunde ist ohne Zuschauer. Ja. Wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe heute noch gelesen, in Bayern wollen sie ab 5. Januar impfen.
Ja,
mal gucken, ob es so klappt. Bei uns auch? Okay, ja. Alles klar. Wir wollen mal abwarten, ob das dann vielleicht so langsam sich normalisiert hier.
Aber selbst das wird dann noch ein paar Monate dauern.
Ja, sicher. Nee, ich sage nicht, Startpunkt Impfen heißt, wir machen die Stadien wieder voll. Ja, das ist klar. Ja.
Zwei Leute sind im Kind. Los geht's.
Corona ist besiegt. Juhu. Ja, aber ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt in dieser Saison noch ins Stadion dürfen.
Hoffe ich auch,
ja. Bin da einfach mal guter Dinge. Ja. Muss einfach mal positiv bleiben. Ja, aber deswegen, das war so Punkt 1. Und Punkt 2 ist wieder ein bisschen spielerisch.
Das ist ja das Wort zum nächsten Spieltag dann.
Wollen wir das danach machen?
Das machen
wir. Okay, wieder ein Teaser, ey. Boah,
das ist wieder
angetieft. Das ist ja Wahnsinn.
Also auf zu Mannheim-Spiel.
Auf zu Mannheim-Spiel. Wieder keine Änderung.
Hat ja aber auch gut funktioniert.
Richtig. In der ersten Chance
gab es das dritte Mal zu null gewesen.
Nee. In der ersten Halbzeit gab es viele herausragende Chancen. Also die erste für uns, dann Mannheim, es ging ein bisschen hin und her. Mannheim hatte, glaube ich, 2-3 Chancen am Stück.
Ja, wo Erik einfach
die
mal
erste für uns nach 40 Sekunden, die ich quasi nicht gesehen habe. Die erste für Mannheim nach 60 Sekunden, wo ich einen Schock für mein Leben gekriegt habe.
Na, Erik Hammer, wie er da abgetaucht ist. Ja. Katze. Wahnsinn.
Jo. Wenn Meppen hochsteht, ist Mannheim brandgefährlich. Das zieht sich so ein bisschen durch unser Spiel von Spieltag 1 bis 6, sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Vielleicht auch 7, ich habe das gerade nicht ganz im Kopf, aber wir haben immer so hohes Pressing versucht, weil das halt letzte Saison immer ganz gut geklappt hat. Wir haben hohe Bälle gespielt, weil das letzte Saison immer ganz gut geklappt hat. Und wir haben gehofft, dass irgendjemand vorhin die Tore gemacht, weil das letzte Saison ganz gut geklappt hat. Jetzt hat man so langsam gemerkt, es klappt diese Saison einfach scheiße. Wir stellen mal ein bisschen um.
Der aber Kollege das, aus der letzten Saison ist halt nicht mehr da.
Genau, das kommt so ein bisschen zum Spieltag, Wort zum Spieltag für diesen Spieltag zum Ende. Aber ja, dann hat man sich wieder ein bisschen besinnt quasi und hat dann ist ja ein bisschen tiefer gestanden. Putti verletzt sich nach einer Großchance. Ja.
Bitter.
Bitter. Also unfassbar. Also der Kopfball von Düker war der Wahnsinn. Aus Rücklage mit dem Hinterkopf nochmal an die Unterkante der Latte zu köpfen, ist richtig stark. Und Putti, der aus ja, einem Meter alleine auf den Ball tritt und nicht gegen den Ball und dadurch halt sich verletzt, das ist das Schlimmste. Und das Tor nicht macht, das ist in dem Fall scheißegal. Aber dass er sich da auch noch, als ich den da liegen habe sehen, habe ich gedacht, man sah ja auch einen Mann einmal da richtig reingegrätscht haben.
Ja, volle Pulle.
Will ich ihm nicht einen Vorwurf machen. Ich hätte in der Situation genauso gedacht. Ich hätte nur den Ball im Sinn gehabt und hätte versucht, den rauszuschießen. Aber dann, dass er Putti dann auch noch trifft, also glaube ich, dass er ihn wohl noch getroffen hat. Ich glaube aber, dass die Verletzung eher daraus kam, weil er halt auch den Ball irgendwie getreten ist und sich dann das Knie verdreht hat. Echt unschön. Ja, und dann hat er noch ein paar Minuten weitergespielt und musste dann halt ausgewechselt werden. Wo ich dann noch gedacht habe, erst habe ich noch gedacht, okay, er muss doch nicht runter, weil Wechsel wurde halt relativ schnell schon signalisiert und auch ja,
hat man
auch
gehört. Ja, dann hat er trotzdem weitergespielt.
Ja, da habe ich gedacht, okay, gut, er scheint sich gefangen zu haben, er läuft es raus und dann wurde er ausgewechselt. Ja, ja, in der 11. Minute war das dann.
Für ihn durfte dann Jibi ran.
Für ihn durfte Jibi ran. Da habe ich schon gedacht, okay, Jibi zum ersten Mal in der Innenverteidigung. Das kann ja was werden. Und es wurde was. Es wurde wunderbar. Es wurde echt ein 1:1 Wechsel. Also ein nahtloser Wechsel. Da musste man nicht
definitiv denken.
Der hat sich so eingefügt, das ist richtig Kraft. Ja. Wir hatten noch ein paar Fehler im Aufbau. Das hat man am Anfang der Saison auch relativ häufig gesehen. Aber aus diesen, die hat man immer wieder ausgebügelt. Das war anders, weil meistens hattest du so viele, so kapitale Fehler im Aufbau, dass daraus immer, dass die keiner mehr ausbügeln konnte, weil nur noch der Torwart im Weg stand.
Ja, und genau. Ja. Das ist die Sache halt, der Aufbau, jetzt waren da noch ein paar Fehler drin, aber am Anfang war quasi, um mal von der Klassenarbeit auszugehen, alles rot angestrichen.
Richtig. Was mir auch krass aufgefallen ist, war, dass Ekerer und Andermatt nicht immer, aber öfter mal auf die Zehnerposition zusammengehen. Also vielleicht haben sie auch ein bisschen zugehört, dieses 4-4-1. Und Tanku, Tanku ist dann ein bisschen, hat sich ein bisschen rückfallen lassen auf den Sechser. Das fand ich sehr interessant. Ist jetzt nicht hundertprozentig gefährlich geworden, aber fand ich trotzdem auch cool, dass man dann diese Viererkette quasi, die sonst vor der Abwehr war, dann halt auch ein bisschen weiter nach vorne geschoben hat. Ja, um mal, ich weiß nicht, ob man hier du kennst die Gamester ja. Du kennst ja auch bestimmt Heiko Klinge.
Ja, oh ja.
Ja, der ist ja Chefredakteur da. Kadett Klinge aus Raumschiff Gamestar. Ja, heftiger Nerd-Talk, aber wer es versteht, der wird sich vielleicht freuen. Aber der hat immer, der ist ja der Rennspiel- oder Sportspielexperte.
Nicht Bubi Jörg Langer, ehrlich gesagt. Jörg Langer war ja nämlich Bubi.
Ja, und das schon ewig hier. Ja, aber er hat immer Rennspiele getestet und da hat er in einem Testvideo immer gesagt, und jetzt kommt ein selbstverständlich geplanter Stunt oder geplanter Unfall. Und deswegen möchte ich Heiko Klinge in diesem Fall quasi zitieren. In 22 Minuten kam ein selbstverständlich geplanter Freischuss von Hasan Amin.
Nichts anderes habe ich gesehen. Nichts anderes habe ich gesehen.
Ich habe heute noch einen schönen Spruch gehört. Das heißt, wenn der Ball so extrem hohe Kurve fliegt, heißt es, es lag Schnee auf dem Ball. Ich glaube, das stand heute in der NOZ.
Ja. Ja, eben am Kilimanjaro vorbei.
So sieht's aus. Der Mount Everest ist wieder höher geworden.
Ja, 86 cm. Herzlichen Glückwunsch an den Mount Everest.
Ja, aber ja, da haben wir das 1-0 gemacht und ein Standardtor.
Was für ein Tor?
Ja, das
ein
erste Standardtor. Genau, das erste Hasan Amin-Tor, was ja Hand in Hand geht, sozusagen.
Was ja auch ganz fasziniert ist, tatsächlich letzten Endes in den letzten Folgen haben wir Hasan immer dafür kritisiert, dass er nicht die Leistung hat, wie er vorher hatte, dass er nicht mehr unser Standardgott ist und sowas alles.
Standardgott.
Ja, so ist er gewesen.
Ja, das ist ja richtig. Das ist
aber ein schönes Wort. Steht er am Ende des Spiels da beim Interview mit Magenta
und gesagt, ja, sie sind ja, letzten Endes sind sie ja die absolute Standard-Profi. Was sagen sie dazu so ungefähr? Ja. Und sitzt und denkst, ja, dann hast du wohl nur dieses Spiel gesehen. Aber
und alle
ich habe, da war, es war der alte Hassan
wieder. Das war der alte Hassan.
Das hat mich sehr gefreut.
Man hat Hassan auch angemerkt, er war on fire.
Mega.
Er war mega on fire. Ja, erleichtert und ja. Er war on fire. Er war, hat alles gegeben. Also, wenn man so gegen seine Ex, wenn man will seine Ex ja immer zeigen, dass man jetzt noch besser in Form ist als zu Zeiten, wo man in der Beziehung war. Ja. Und deswegen hat man gesehen, jo, Hassan ist on fire. Das hatte ich auch noch geschrieben. Und
ja, das Tor hat ihn natürlich auch mehr als beflügelt, keine Frage.
Ja, ja, genau.
Direkt das Red Bull-Abo abbestellt.
Ich dachte, wir sind werbefrei.
Ah, ja.
Emslandquelle.
Emslandquelle. Wie war es Sport?
Ich habe mir noch aufgeschrieben, sanftes Pressing. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig belegen, aber gefühlt standen wir höher als gegen Magdeburg und Ingolstadt. Und was verwunderlich ist, weil Magdeburg stand, oder vielleicht ein bisschen auch deswegen, Magdeburg stand eigentlich bei eigenem Ballbesitz.
Er meint übrigens Mannheim, aber lass ihn weiter.
Hat Magdeburg gesagt, ja, ja. M-A ist alles gleich, genau, Mannheim.
Na gut, ich meine, der Hate von Mannheim ist eh groß genug, den kannst du erzählen, was du willst.
Wie hieß er? Jochen Knietz? Oder Kienz? Der sehr sympathische sportliche
Leiter. Oh, der hat auch ein hervorragendes Halbzeitinterview gegeben, fand ich.
Ja, aber die standen halt sehr, sehr hoch und deswegen konnten wir auch offensiv ein bisschen mehr glänzen, weil wir ja bekanntermaßen über Umschaltmomente unsere Offensivaktionen.
seit 2 Wochen.
Ja, aber nee, das war ja so, das ist der Plan, der sich durch die ganze Saison schon zieht und seit 3 Jahren dritte Liga sich so durchzieht.
Und seit 2 Wochen aufgeht.
Genau, das kann man sagen.
Ja.
Seit wir Champions League spielen, klappt das besser.
Oh.
Ja, weil die standen halt, die letzten Mann standen immer an der Mittellinie. Der Rest war in unserer Hälfte und ja, dann haben wir halt versucht, da das zu nutzen. Und manche ganz bisschen sind wir halt, haben wir halt versucht anzulaufen. Ja, es hat alles immer ganz gut funktioniert. Für Mannheim immer bis zum 16er so ein bisschen in der Phase, kurz vor der Halbzeit oder nach dem Tor. Man muss ja auch sagen, die hatten ja auch noch verletzungsbedingten Wechsel, wo der Kommentator auch gesagt hat, jo, das verändert ja das Spiel und blablabla. Und ich immer da sagte, also Stefan Puttkammer ist jetzt auch nicht unbedingt.
Das 20 Minuten vorher passiert, das verändert natürlich nichts.
Ja, Mike
Münkel. Alleine schon die Möglichkeit. Mike Münkel, Alter, ja, ja. Ein guter Freund von mir.
Ja.
Ein guter Freund auf
meinen. Hat der Christian Straßburger abgelöst?
Ja, ehrlich gesagt, ja.
Weil ich freue mich ja immer, weißt du, wenn ich, es gibt ja auch Kommentatoren, die ich gerne, ich höre auch gerne den Audiobeweis, muss man ja einfach sagen, ne? Die Audiobeweis ist so ein bisschen.
Das ist der Podcast von Magenta Sport, ne?
Nein? Ja, das sind die ganzen Magenta Sport Kommentatoren. Schönen Gruß an Thomas Wagner und an,
ich muss mal gucken. Er ist aber auch ein richtig beschissener Name.
Ja, so. Ich muss mal gucken, wer unseren Podcast denn auch noch geliked hat. Markus Höhner natürlich. Schönen Gruß, wenn ihr das hören solltet, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich freue mich immer, wenn Promis unseren Podcast liken oder halt unser auf Instagram irgendwelche Beiträge liken, die ich dann online stelle. Also schönen Gruß an euch beide, ihr seid super. Markus Höhner muss ich auch wirklich sagen, der ist ja auch Meppen-Fan. Das freut mich immer in meiner Seele, wenn ich den höre. Der ist Kleinsorge-Fan, der ist Meppen-Fan. Ich freue mich immer, also Kleinsorge-Fan kann ich nicht verstehen, überhaupt nicht.
Ganz eigentlich muss ich jetzt ein bisschen enttäuschen, Kleinsorge spielt
nicht bei Meppen. Ich weiß. Aber ich habe mir zum Beispiel den Clip abgespeichert von Meppen, wo wir das 3-3 oder das 4-3 war es, glaube ich, gegen Bayern 2 gemacht haben letzte Saison. Und das ist einfach ein unfassbarer Moment, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, weil das live kommentiert dann noch war. Das hat Magenta Sport dann online gestellt und ich habe mir den abgespeichert, weil das halt immer schön ist. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, wie das Stadion explodiert, wie Markus Höhner sich darüber richtig freut. Ich glaube, er war es auch, er müsste er gewesen sein. Und halt, wie ich mich dann auch wieder freue, weil ich an dieses schöne Spiel zurückdenke. Und das gucke ich mir mal an, wenn es mir schlecht geht. Also bis zum Ingolstadt-Spiel habe ich mir jetzt jede Woche angeguckt. Nee, aber da jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, so richtig. Weil ich ja in so einen Fanboy-Mode abgedriftet war. Aber Mannheim bis zum 16er, in dieser Phase. Also nach dem Tor hatten die so ein bisschen so ein Tief, das stimmt natürlich auch. Oder halt um das Tor rum so ein bisschen, aber dann haben sich sie ein bisschen gefangen und sind bis zum 16er quasi auch gut mitgespielt. Ne? So richtig.
Er war stets bemüht.
Aber hatte keine so richtig krasse Torchance, weil das konnten wir dann noch verhindern. Wenn man die ersten 10 Minuten halt ausklammert, hat das in der ersten Halbzeit echt wunderbar funktioniert. Normalerweise lässt sich einer unserer Sechser ja meist immer so ein bisschen nach hinten fallen. und baut von da auf. Also Igra stand jetzt mehr so ein bisschen als Ausputzer vor der Abwehr, was mir gut gefallen hat. Also wenn zwei Leute reichen, um abzusichern, das waren ja Bünning und Yibi. Beide sehr gut nur zu zweit, aber Ruhe reingebracht haben, abgesichert haben und dann über Igra dann besser aufbauen konnten. Das hat mir gut gefallen. Und ja, deswegen, vorhin sagte ich ja schon, die Mannheimer standen sehr hoch. Dadurch haben wir halt auch viele Bälle nach vorne gespielt, viele, viele, viele Umschaltsituationen und wir hatten halt wieder mal viel Abseits. Muss man auch wieder sagen. Auch wieder ein Tor in der Abseitsposition, was wir erzielt haben, was dann abgepfiffen wurde. Da denke ich mir immer, wenn ich das sehe, boah, Alter, ja klar, dieser Scheißball geht natürlich rein, aber wenn du frei vor dem Tor stehst und es war mal kein Abseits, ist natürlich kein Tor.
Ja.
Aber ich habe mir noch aufgeschrieben, gute Standards. Würdest du das so ein bisschen unterschreiben? So?
Ja.
Okay.
Diesmal schon. Es ist eine schwierige Aussage, wenn ich mir die Saison des SV Meppen so angucke, aber...
diesmal können wir das ohne Lob und Tadel, nee, wie nennt man das, ohne rot zu werden.
Ohne Reue
können wir das jetzt sagen. Ja, die Mannheimer hatten auch öfter mal so Probleme in der Ordnung. Also die standen mal, also wir konnten den Ball annehmen in den 16er von Mannheim, ja. Den Ball nochmal hinlegen und dann abschließen. Rama war da natürlich... der ja, Mann.
Wo du da, also das waren halt tatsächlich aber dann so die Momente, wo du gemerkt hast, also du kommst da rein, du stehst im 16er Raum und sowas alles und dann fehlt er dir. Dann fehlt der Knipser.
Dann fehlt dir der Knipser,
der das Ding dann eben
trotz,
fertig macht.
Trotz einem 2-0 gegen Mannheim fehlt uns immer noch der Knipser. Das ist richtig, weil wenn man überlegt, wer die Tore gemacht hat, das war ein Linksverteidiger nach einem selbstverständlich geplanten Standard.
Ja, sicher.
Und das war der Innenverteidiger.
Und Lars Bühning, der neue Stürmer.
Genau, das war Lars Bühning, der ausgerutscht ist, auch selbstverständlich geplant natürlich.
Selbstverständlich.
Hat er auch gemacht, extra weggerutscht. Deswegen
hatte er extra eine Bananenschale platziert, weil ich wusste, das wird während des Spiels noch wichtig.
Ja, perfekt, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, und deswegen so ist dann auch das 2-0 gefallen, um es jetzt mal einfach hier in den Raum zu werfen. Also es war nach Ecke, also quasi ein 2-0 auch nach Standard. Indirekt. Ja,
verrückt.
Ja, also beide Tore nach Standards. Da habe ich auf Twitter noch geschrieben.
Weißt du, wir haben jedes Mal immer wieder gesagt, auch unter Neidhardt, es müssen die Standards geübt werden. Anscheinend ist Thorsten Frings der Erste, der es gemacht hat.
Ja, Thorsten Frings, komm gerne zu uns. Wir können auch mal eine Taktikanalyse live im Podcast machen, wenn du Bock hast. Das kriegen wir locker hin. Das ist gar kein Problem. Live und in Farbe.
Also du meinst, während wir ein Wiederholungsspiel laufen lassen? Ich glaube, er ist nicht hier, während die
Doch,
Jungs im Stadion. Hast du die Jungs in dem Stadion? Und
nein, also live, wir sprechen live miteinander.
Ach so. Also
wir jetzt live reden, ist dann halt ein Thorsten Frings
auch da. Nein, ich bin aufgezeichnet.
Du wirst aufgezeichnet, stimmt. Ja, und das war dann halt das 2-0 in der...
48, also 45,
45 plus 13 Minute.
Plus 3.
Da sagt man so. Und dann war Halbzeit. Und ich habe gedacht, what the fuck, wir stehen über dem Strich. Wahnsinn, wir führen 2-0. Hammer. Ich habe auf den Spruch gewartet, ein 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis. Er fiel leider nicht.
Kann nicht.
War schade.
Ja, ist ausgeblieben.
Ja, tut mir echt leid.
War ja auch nicht so gefährlich.
Nö. Ja,
es ist... man hat ein bisschen locker gelassen tatsächlich. Aber
die zweite Halbzeit war, glaube ich, die schlechteste seit Corona, würde ich jetzt sagen. Also seit unserer Corona-Pause.
Ja, das könnte stimmen.
Würdest du das, ja, ich weiß ja nicht, wenn man überlegt, dass wirklich alle Spiele nach Corona gut waren?
Ja.
Das ist ja, das kennt man ja eigentlich nicht. Das ist
natürlich jetzt Klagen auf hohem Niveau. Das einzuordnen fällt mir schwer, weil ich habe davor halt 7 Spieltage gesehen, die richtig galle waren.
Ja, eben. Aber man muss ja dazu sagen, dass Mannheim auch ein gutes Team hat. Das darf man nicht außen vor lassen. Also,
es war vielleicht die schlechteste Halbzeit seit Corona, aber trotzdem noch besser als alle, die vor Corona waren.
Nee, nicht alle. Also ich glaube, wir haben ja 2-0 in Uerdingen gespielt, aber man glaubt, beide Halbzeit sogar ein bisschen besser.
Bin ich sicher.
Weiß ich auch nicht. Bin ich sicher. Wisst ihr jetzt auch nicht so genau. Ja, aber Meppen hat natürlich das gemacht, was sie immer tun, wenn sie 2-0 führen in der ersten Halbzeit. Man macht den Laden dicht.
Ja.
Man rührt Beton an, obwohl so schlimm war es eigentlich nicht.
Was
so schlimm
der Kommentator nicht. Ja auch gesagt hat, ah hier, es wird Beton angerührt. Wer kam nachher noch?
Ja, das war Balle. Das war aber
Balle, ja, 85. Es wird noch mehr Beton angerührt.
Und das war in der 85. Ja, genau.
Wo ich ihm auch entgegengerufen habe, ja, was willst du denn in der 85. Minute noch?
Ja, also ich habe, das war auch klar, aber dass man auch ein 2-0 verteidigt zu Hause, logisch, was willst du denn machen? Ich weiß ja nicht, ein 2-0 ist ein Ergebnis, was sich in Anführungsstrichen verteidigen lässt. Weißt du, 1-0 kannst du so nicht verteidigen, in meinen Augen.
Nee.
Ich weiß nicht, wir haben ja, wenn man mal ehrlich ist, wir haben ja immer relativ fix 2 Tore gemacht. Ja, also gegen Ingolstadt war das halt so, dass wir in der 4. oder 23. Minute, glaube ich, 2-0 geführt haben. Und jetzt war es halt in der 22. oder 45. Minute. Dann hast du eine komplette Halbzeit, wo du denkst, jo, wir stellen uns hinten rein und spielen auf Konter. So wie es halt zum Beispiel auch der VfL Wolfsburg macht. Und da denke ich mir so, kannst du halt machen, ist halt nicht schlimm.
Wolfsburg ist auch relativ erfolgreich damit.
Ja, relativ, ja, das stimmt. Also ich glaube, deren Spiel ist, glaube ich, so nicht so schön anzusehen im Verhältnis. So. Die spielen ja, die haben ja halt ein hohes spielerisches Niveau. Also höheres. Also wir auch, ehrlich gesagt. Aber halt anders. Und wir sind dritte Liga und nicht erste Liga. Ja. Aber Wolfsburg ist hier nicht das Thema. Ja, Mannheim hat richtig gedrückt und Meppen hat Umschaltmomente unterboten und hat halt dann versucht, auch ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Es hat halt nicht so richtig funktioniert. Man war aber bemüht. Man hat nicht einfach nur hinten drin gesessen, hat alles weggeholzt, hat auf Zeit gespielt und so. Man hat auch versucht, noch irgendwie ein offenes Tor zu drücken. Das hat ja nicht so gut funktioniert, weil ja keine Riesenchance für uns abgesprungen ist. Ja, wir hatten auch ein bisschen Glück, weil Mannheim kam halt nicht so in krass gefährliche kam sie wohl. Ich habe noch die eine Szene von Ose noch im Kopf, der unterm Ball herspringt, wo ich gesagt habe, der ist drin und der ist nicht drin. Weil wir eine Erik Domaschke-Wand im Tor hatten.
Ja, echt, also eigentlich gefühlt waren es 5 Erik Domaschkes, ne? Also
wenn er so
geleistet hat, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, wirklich, muss man wirklich so sagen. Mannheim auch insgesamt zweimal den Pfosten getroffen, in der ersten Halbzeit einen abgefälschten Ball und in der zweiten Halbzeit einen nicht abgefälschten Ball, aber der dann halt auch am Pfosten landete, mit ein bisschen Pech oder am Anfang der Saison wären die halt noch drin gewesen, aber man muss sagen, wir haben uns den Sieg, trotz die zweite Halbzeit relativ schwach war, haben wir uns den verdient.
Ja, aber auch natürlich hart erarbeitet, weil was man auch sagen muss, die Mannschaft war natürlich hinten raus auch ziemlich platt. Mhm. Was aber auch nicht ausbleibt. Ich meine, alleine dadurch, dass du halt Putti sehr früh ersetzen musst, fehlt dir hinten raus ein Wechsel, der halt die anderen Spieler auch entlasten könnte.
Ja, einen Julius Dücker hätte ich, glaube ich, rausgenommen. Aber ging halt nicht. Der war richtig platt. Der hat heute noch mehr gearbeitet als sonst. Ja. In der 76. Minute kam Locke für Rama. Da habe ich noch gesagt, Rama, er ist doch noch da. Weil der war Wahnsinn. Also Rama war gar nicht zu sehen in der zweiten Halbzeit.
In der ersten Halbzeit
hat er ein Bombenspiel gemacht. Er war wirklich, also 1+, muss man fast sagen. Ich hab aber zwischendurch immer noch, bei Amin war das noch so, kurz vor seinem Tor habe ich noch gesagt, ein bisschen offen steht seine Seite immer noch. Also, und dann macht er das Tor, denke ich mir so, okay, Kritikpunkt durchgestrichen. Rama, denke ich mir so, wir ein bisschen eigensinnig, hat er da wieder einen Ball verloren. Okay, spielt da 6 Leute aus, spielt den Pass in die Mitte, Tor.
Wahnsinn.
Gut, streiche ich auch wieder weg. Ja,
wirklich, also das muss man sagen, manchmal ist er vielleicht ein Hauch eigensinnig, aber er kann halt auch, also in den richtigen Momenten glänzt er wie Sau.
Ja.
6 Leute, wie du es gerade gesagt hast, da ausspielen, ums Tor tingeln, auch diese Kaltschnäuzigkeit zu haben, zu sagen, pass mal auf, den verarsche ich nochmal mit 2 Schritten, 1-2 und geht dann dran vorbei und zwar direkt vor seiner Nase. Das waren 10, wo ich dachte, Alter, Hammer. Davon, Hammer, Rama, davon will ich mehr sehen.
Ja, ehrlich gesagt, siehst du davon im Spiel, glaube ich, auch 5-6 Mal. Das funktioniert halt aber nur einmal.
Ja.
Das ist das Problem. Und in den anderen 5 Mal denkst du, boah, Alter, Rama spielt doch den scheiß Ball ab. Aber wenn du dann halt so ein Tor vorbereitest, denke ich mir so, ich kann ihm auch nicht böse sein. Mach einfach weiter so.
Ja. Läuft irgendwie, macht er seinen Job gut.
Ja, genau. Balle kam noch rein für Tanku. Das war diese Betonanrührgeschichte.
Ja.
Hat mich gefreut, dass er reinkam. Ist jetzt ja auch wieder fit. Also hundertprozentig hoffentlich beim nächsten Spiel dann. Aber ja, am Ende des Spiels hat man dann auch gesehen, so richtig viel Freude konnten die Meppen dann nicht mehr rauspressen, weil sie alle fertig waren.
Weil sie erstmal atmen mussten.
Genau, das kann man als Grund definitiv akzeptieren, dass man da nicht in Jubelströme ausrinnt, sondern nee, die waren einfach alle völlig platt. Jo, aber ja, kommen wir dann nochmal zur Teambesprechung. Ne? Also Erik Domaschke, bombensicher. Also ja, bestes Saisonspiel.
Ich muss auch sagen, ist auch mein Spieler der Woche. Also der Spieler des Spieltags haben wir jetzt nicht gegönnt.
Ja, MVP.
Hat er jetzt tatsächlich, also für diese Woche hat er es auf jeden Fall hinter sich gebracht. Ja. Also für mich ganz klar oben steht, auch wenn andere Leute Tore vorbereitet haben und noch so schön gespielt haben. Weil das, was der Mann jetzt in den letzten beiden Spielen auch geleistet hat, vollen Respekt.
Vielleicht ist auch die Ordnung in der Abwehr auch so ein bisschen durch ihn mit entstanden. Das dass er halt auch dafür sorgt, dass er dann den Jungs sagt, hier, geht auch mal da und da. Das
ist auch ein bisschen mehr noch, glaube ich, der Ansager.
Ich glaube, mit Putti zusammen sind das ja unsere so alten Männer im Team.
Die Altherren, ja.
Das sind die Altherren im Team, die können dafür gut sorgen. Bünning,
Die Vaterfiguren,
genau, das ist auch ein sehr schöner Begriff. Jibi und Ose und Bünning müssen dann noch so ein bisschen reinwachsen. Ich hoffe, Bünning, der ja auch alle Spiele gemacht hat, Ich glaube, wurde ausgewechselt mal, als weiß ich nicht warum, ob er verletzt war oder wie auch immer. Aber sonst war er immer dabei. Der wird das sich ja wohl hoffentlich abgeguckt haben, dass es jetzt in den nächsten Spielen auch noch so geht. Ja, Ose war ein bisschen schwächer, hatte halt, wie gesagt, diese eine kleine Unsicherheit und auch mehrere kleinere Unsicherheiten, aber keine wurde zum Tor. Sonst stark und nach vorne auch wieder gut. Ja, Bünning, Tor gemacht. Richtig gegönnt, also 2.
Definitiv, das habe ich ihm auch gegönnt.
Also ja, also Bündinge, der arbeitet ja auch immer viel, hat ja auch schon die eine oder andere gute Chance, die halt nicht zum Tor wurde. Aber ja, wieder richtig gut, rettet in der zweiten Halbzeit oft das Ding, wo er dann als letzter Mann das Bein dazwischen hat. muss oft die linke Seite noch ein bisschen dicht machen in der ersten Halbzeit, wo ich dann gesagt habe, oh, Amin on fire, geht doch richtig nach vorne. Da habe ich dann auch noch so kurz gedacht, Binning heute auch ein bisschen, hatte ich auch ab und zu mal durch eine Körpertäuschung dann foppen lassen. Und dann macht er das Tor, konnte ich das auch wieder streichen auf meiner Kritikpunktseite. Ja, Yibi, richtig starker Putti-Ersatz. Also wirklich, das ist so ein bisschen der heimliche MVP. Also wenn du so ins Spiel geworfen wirst, du kannst ja nicht unbedingt damit rechnen, dass du nach 10 Minuten schon den wichtigsten oder den wichtigen Innenverteidiger...
Auf falscher Position spielst du dann halt auch, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also er ist ja Außenverteidiger. Ich weiß jetzt nicht, wie er geholt wurde. Wahrscheinlich wurde er geholt als Armin-Ersatz, weil da war Armin ja noch nicht zurückgeholt. Aber er hat halt in Lotte auch viel in der Innenverteidigung gespielt. Okay. Deswegen ist er, glaube ich, er kann alles. Und Amin, kann man einfach sagen, beste Saisonleistung. Ist einfach so das, was man so dazu kurz zusammenfassen kann. Kleinere Schwächen natürlich immer noch, aber alles richtig gut. Ja, Egerer und Andermatt waren ein bisschen offensiver und gewohnt stark. Könnten auch so ein bisschen die beiden sein, dass die sich jetzt so richtig gefunden haben. Das ist auch ein Garant für die jetzig gute Leistung. Ja, guter bemüht mit vielen Metern, aber halt... Ja, wieder ein bisschen glücklos, weiß ich nicht. Also
ja, glücklos ist es, glaube ich, nicht alles. Ich glaube, also das letzte Quäntchen fehlt da im Augenblick noch. Ich weiß es nicht. Also, auch leistungsmäßig.
Ja, also wenn man sich die Tore, er hat, glaube ich, jetzt 4 Torbeteiligungen, 1 Tor. Das Tor gegen Kaiserslautern hat er richtig stark gemacht. Das war auch richtig starke Schussqualität. Viele Vorlagen halt gegeben. Viele Flanken kamen auch ganz gut an. Aber ich glaube, eine richtig gute Torchance hat er leider nicht gehabt. Ja, aber da bin ich auch noch der Meinung, der wird sich auch noch fangen. Er wird ja auch seine Einsatzzeit kriegen, das ist jetzt. Wir spielen ja noch sehr Fußball, finde ich auch super. Das war, glaube ich, vor dem Ingolstadt-Spiel, wo Thilo Lörgers ja auch gesagt hat, geil, mega viele Spiele in so kurzer Zeit, das ist super, dann kann man ja auch sich da unten rausarbeiten, wo ich einfach nur gedacht habe, ja, richtig, super, Thilo, du sitzt da, spielst nicht mit und lässt die Jungs laufen quasi. Ja. Aber ich weiß, er hätte auch sehr gerne, er würde alle Spiele machen, das weiß ich schon.
Er hätte das abgeackert.
Ja, natürlich, also wenn es einer kann, dann Thilo. Ja, genau, dann Rama, wie schon gesagt, erste Halbzeit, wirklich 1+ mit Sternchen, zweite Halbzeit, ist er mir halt bei der Auswechslung aufgefallen.
Aber ist im Schnitt immer noch eine gute 3.
Ja, im Schnitt würde ich sagen eine gute 2+, weil wenn man so dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, sollte die erste Halbzeit auch gewichtiger sein, wenn man wirklich auch ein Tor zu 50% mit vorbereitet hat, also mitgemacht hat. Also wie er sich da durchgetankt hat, ist stark. Natürlich war der Abschluss auch Hammer. Aber ja, wirklich so. Wenn Rama immer so eine Leistung bringt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, Tanku, weil er ein bisschen mehr Defensivarbeit machen musste, jetzt etwas unsichtbarer als die beiden Spiele davor, aber kein schlechtes Spiel gemacht, würde ich sagen.
Nee, definitiv nicht.
Genauso wie Düker auch wichtig im Offensivspiel, weißt du, dass er so viele, viele Räume dicht macht, viele Pässe spielt, aber halt auch defensiv ackert. Die haben beide sehr, sehr viel laufen lassen. Und natürlich den
Kopfball, den er da versaubeutelt hat. Der ist
Düker jetzt.
Ja. Ah. Ja. Das ist natürlich, das zieht auch seinen Gesamtschnitt etwas runter an den
Spieltag. Ja, also wenn ich einem Menschen ein Tor gegönnt hätte, wäre es auf jeden Fall Jürgen Düker gewesen. aber ja, dieser Kopfball in der 10 Minute war doch richtig stark, wie ich schon sagte, mit dem Hinterkopf an die Unterkante der Latte. Das wäre schon Hammer gewesen, wenn der dann da reingegangen wäre. Aber ja, wenn man dann aus 5 Metern super in den freien Lauf, in den freien Raum läuft, aber dann irgendwie das Ding nicht reinkriegt, ich kann Rama da keinen großen Vorwurf machen, weil der eine Flanke bringt, die eigentlich perfekt war. Wenn die jetzt näher ans Tor geflankt worden wäre, hätte Düker ihn wahrscheinlich besser getroffen. Allerdings hätte wahrscheinlich auch dann der Torwart ihn abgefangen. Also da muss Düker einfach entweder einen Schritt nicht machen oder so. Ja, das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau. Das ist auch eigentlich jetzt im Endeffekt Gott sei Dank scheißegal. Zu dem Zeitpunkt stand es halt noch 0-0, oder? Stand es 1-0? 1-0, glaube ich. Nee, zu dem Zeitpunkt stand es 1-0 und ich genau im gleichen oder im Gegenzug hatte Mannheim halt noch eine okaye Chance. Deswegen, wenn die hier reingegangen wäre, hätte ich nicht gerne ins Fanforum geguckt an Dükers Stelle. Ja, deswegen. Also sonst aber auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Malocha, Gestalter. Am Ende hat man ihm angesehen, dass er richtig fertig war.
Was zählt ist, 3 Punkte mit mehr auf Konto. Wir haben 13 jetzt. Wir sind auf Platz 15 der Liste.
Geil. Wenn es am Ende der Saison so ist, bin ich sehr zufrieden.
Ja, ich habe auch schon gesagt, Saisonende ist okay.
Genau. Deswegen, das war wirklich gut. Was jetzt mein Wort, also ich habe es durch heute noch eigentlich noch 2 Wörter zum Spieltag. Eins betrifft aber auch ein bisschen Corona wieder und halt die Zeit nach Corona. Wir haben jetzt, das ist eine Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen. aber vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach mal so, jetzt mal Gedankenexperiment. Wir haben jetzt ja das System umgestellt. Ich glaube zu 90% wirklich auch wegen Corona, weil wir laufen jetzt weniger. Ist mir so, also denke ich, wir ziehen uns sehr weit zurück, machen nur noch die Meter, die nötigen Meter nach vorne, weil wir halt jetzt so ein straffes Programm haben, weil wir halt auch schwere Corona-Fälle im Team hatten. Und jetzt laufen wir weniger. Ich wie gesagt, ich finde da ja keine Statistik zu. Würde das aber echt gerne mal, würde mich echt interessieren, ob ihr das auch so seht, dass wir jetzt uns deswegen so weit zurückziehen, um halt mit der Kraft besser haushalten zu können. Ich hatte jetzt, bis auf beim Mann am Spiel, noch nicht so richtig das Gefühl, dass wir absolut fertig sind am Ende des Spiels. Das hatte ich halt am Anfang der Saison halt eher, wenn man das Dresden-Spiel sich überlegt, die wo dann auch Björn Müller gesagt hat, dass alle richtig fertig waren am Ende, wo ich dachte, ja, aber dann läuft dann halt auch nicht unbedingt immer den Ball hinterher. Jetzt lassen wir die Gegner kommen.
Mal abgesehen davon, dass das eine vernünftige Taktikumstellung ist, die offensichtlich auch funktioniert, denn so wie es bisher gelaufen ist, die Saison funktioniert es ja nicht, das hat Thorsten Frings ja selbst erkannt, hat er im Interview ja auch so gesagt,
ja,
dass man halt jetzt die erfolgreichere Version gefunden hat, ist Corona garantiert mit daran schuld. Nicht, weil jetzt vielleicht der ein oder andere Spieler noch kurzatmig ist, sondern einfach, weil du einen angeschlagenen Kader jetzt mitnehmen musst, weil auch wenn du 2 Wochen oder 3 Wochen Quarantäne hattest oder so, danach bist du nicht wieder sofort fit.
Ja.
Zumal ja auch nicht alle schon wieder auf der Höhe waren.
Ja.
Und dann musst du halt mit deinen Kräften haushalten, weil du auch weißt, du hast halt nicht so viele Spieler, die du immer wieder austauschen kannst. Ne? Wenn du jetzt halt die Mannschaft sich plattlaufen lässt und dann halt dir 10 Leute sagen, ey Trainer, ich kann eigentlich nicht vor Minute 1 sein oder ich schaffe auf gar keinen Fall 90 Minuten, dann hast du ein großes Problem. Also musst du halt von Anfang an auch in so einer großen Serie von Spielen, wie wir es vorhin ja auch schon festgehalten haben, 7 Spiele in 2,5, 3 Wochen,
ja,
zusehen, dass du mit deinen Kräften so haushaltest, dass du halt auch über diese lange Distanz mit den Leuten gehen kannst und halt auch 3-mal in Folge einen unveränderten Kader auf den Platz bringen kannst. Das könntest du garantiert nicht, wenn du die einfach immer nur rennen lassen würdest.
Eben, ja, das denke ich nämlich auch. Und ich finde ja auch, man sagt ja eigentlich immer, Abstieg, wenn man den Abstieg vermeiden muss, man kämpfen und rennen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum soll man denn den Gegner hinterher rennen? Warum soll man ihn nicht kommen lassen und nur die nötigen Meter gehen? Gerade in der jetzigen Zeit, wichtig, wenn viele Spiele sind. Es sind ja leider auch keine 5 Wechsel. Da hat der SVM ja auch gesagt, das war wahrscheinlich ein Fehler, dass man sich für die wirtschaftliche Kraft in dem Fall und gegen die Gesundheit der Spieler entschieden hat. So hat man es nicht gesagt, aber so sage ich das jetzt, weil so ist es halt einfach. Man wollte Prämien einsparen. Man darf ja nur 18 Spieler mitnehmen, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gedacht, mach die Bank doch voll, aber du kriegst anscheinend wohl eine Prämie, kriegst du nicht, also durch die 3 Wechsel bist du, glaube ich, ab 18 begrenzt. Mhm. Und jeden Spieler, den du mitnimmst, der muss, ich glaube, unabhängig, ob er spielt oder nicht, kriegt dann, glaube ich, immer eine Prämie. Keine Ahnung. Und da hat man sich halt dagegen entschieden, als einer der vielen in der 3. Liga. Und das ist halt, fällt einem jetzt ein bisschen auf die Füße. Aber eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, wir spielen ja richtig guten Fußball.
Bisher läuft's.
Und die Jungs scheinen auch mit der Situation gut umgehen zu können.
Genau.
Ja, das war so ein bisschen das Erste und die kleine Systemumstellung, die wir jetzt hatten. Also man könnte fast sagen, dass Corona dann Fluch und Segen im gleichen Sinne waren.
Definitiv. Ja, insgesamt hat uns die Unterbrechung ja offensichtlich so gut getan,
dass wirklich alle, das hat das Team zusammengeschweißt.
Ja.
Das ist keine Floskel, das funktioniert, aber es kämpft wirklich jeder für jeden. Das sah ich in den ersten Spielen wirklich auch nicht. Das
hat offensichtlich auch Thorsten näher ans Team gebracht.
Das auf jeden Fall auch, ja. Finde ich super. Und so will ich das auch sehen.
So will ich es auch weitersehen. Sonntag geht es gegen Rostock.
Ja, und danach müssen wir mal gucken. Also danach ist ja eine reguläre Champions-League-Woche, wo auch die anderen Drittligisten Champions-League spielen dürfen. Ja. Aber wir vielleicht nicht, weil beim FSV Zwickau sind ja jetzt auch zum zweiten Mal schon, also beim ersten Mal waren es, glaube ich, 5 Corona-Fälle oder so.
Ja.
Beim zweiten Mal sind auch welche aufgefallen und das Team ist in Quarantäne. Könnte dann spielfreien Tag für uns bedeuten. Was fürs Team natürlich nicht so schlecht wäre, wenn man vor dem wichtigen Lübeck-Spiel sich dann
ein bisschen erholen kann. Lübeck ist im Prinzip ja auch wieder so ein 6-Punkte-Spiel, wenn es so
ist. Ja, absolut. Lübeck ist wichtig. Zwickau natürlich auch. Und wenn man dann in diese beiden Spiele dann vielleicht anders reingeht,
als durch Schlafen reingeht.
Ja, ich meine, in Zwickau-Spiel wirst du wahrscheinlich auch mit einer hohen Belastung reingehen. Das wird zwar nächstes Jahr erst wiederholt. Oder halt nach Heiligabend, irgendwie in der zwischen Heiligabend und Neujahr, kann auch sein, dem DFB ist alles zuzutrauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nächstes Jahr ist, wird natürlich dann auch eine Champions League-Woche für uns. Aber im ersten Moment denke ich so, es würde uns gut tun, wenn wir das Zwickau-Spiel ausfallen lassen könnten. Ja. Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber ich gehe mal eher davon aus.
Das heißt also, nächste Woche haben wir unter der Woche auch kein Spiel?
Wahrscheinlich nicht.
Wir werden uns deswegen direkt nach dem Rostock-Spiel hören, denke ich.
Das denke ich auch.
Alles klar.
Ich wollte noch ein zweites Thema noch kurz eben einwerfen.
Ach so, Entschuldigung.
KFC Uerdingen möchte ich nochmal eben kurz reinwerfen, weil es tut mir wirklich in, dem Verein stehe ich ja neutral gegenüber. Ganz normal, in der ersten Saison noch etwas negativer als jetzt eigentlich, aber auch durch die Jungs vom Funk aus 05 Podcast. Dürft ihr gerne mal reinhören, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ist echt ein sehr, sehr schön anzuhörender Podcast, weil auch wenn man nichts mit dem KFC zu tun hat, aber deswegen tut es mir jetzt ein bisschen weh, wie es da gerade los ist. Also es hieß ja dann erst, Ponomarev hat keinen Bock mehr auf den KFC, gerade wo es jetzt einigermaßen gut läuft. Ne? Also die haben jetzt sind davon ein bisschen abgegangen, die ganzen alten Bundesliga-Leute zu holen und haben dann ein bisschen auf junge Leute gesetzt, was einfach besser ist. Was funktioniert einfach besser. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt, wenn irgendwelche Clubs mit viel Geld versuchen, hochzukommen. Will da jetzt niemanden nennen, aber deswegen hatte ich mich dann für den KFC so ein bisschen gefreut. Also wie gesagt, alle meine Freunde, Freude auf unsere Freunde, fällt dann auf die Funkhäuser. Und deswegen finde ich es jetzt richtig schade, dass dieser Verein gerade kaputt geht. Also Ponomarev sagt, kein Bock mehr, bis zum Saisonende bin ich weg. Dann heißt es, Armenia sollen wohl seine Anteile übernehmen. Was so zwingend notwendig ist, weil wenn dieser Verein einen Investor nicht mehr hat, dann ist der halt kaputt. Sollte man auch mal immer sich ins Gedächtnis rufen, wenn man sich auf so jemanden einlässt. Mit so jemandem meine ich dann einen dubiosen Investor, dem es eigentlich scheißegal ist, also dem der Verein nicht am Herzen liegt. Es gibt natürlich immer, man kann ihn mögen oder nicht, aber wenn ich jetzt einen Dietmar Hopp, ja. Ich kann ihn ja auch nicht leiden, aber das ist halt so jemand, dem liegt der Verein auch so ein bisschen am Herzen.
Richtig.
Ponomarev ist das scheißegal, der will einfach nur Geld verdienen. Ja. Und wenn du dir so jemand ins Boot holst, dann ist es halt schwierig, wenn der dann irgendwann sieht, oh, läuft hier alles nicht mehr, tschüss. Im schlimmsten Fall sagt er einfach tschüss und lässt den Verein kaputt gehen. Der scheint ja noch ein bisschen Anstand zu haben und versucht wenigstens ihn in fähige oder in andere Hände zu geben. Fähig weiß ich ja nicht. In andere Hände zu geben. Aber ich glaube, der FC Parma und Malaga, FC Malaga oder irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es wirklich FC ist, aber Malaga auf jeden Fall, da ist auch mit viel Geld, ganz, ganz viel Geld reingepumpt. Ein Investor hat gesagt, jo, alles klar, die haben ja auch in der Champions League im Halbfinale gegen Borussia Dortmund gespielt. Ein sehr schön anzusehendes Spiel. Vor allem die letzten 10 Minuten sind echt wirklich Gänsehaut. Aber den Verein gibt es jetzt auch nicht mehr, weil der auch gesagt hat, tschüss, ich habe keinen Bock mehr, das wird nichts. Ich habe keine Chance, in der spanischen Liga irgendwie an Geld zu kommen, weil es da halt 5 große Vereine gibt. Und das, dann sage ich einfach tschüss. Und genau deswegen ist ein sowas wie 50+1 wichtig, dass sowas immer erhalten bleibt. Weil es hieß auch in der Corona-Krise, jo, das muss alles fallen, wir müssen irgendwie Geld in die Bundesliga kriegen oder in die zweite Liga oder dritte Liga, wo auch immer, da müssen die Vereine gerettet werden und so. Aber nee. So funktioniert das nicht. Auch gerade sowas wie 50+1 ist halt nicht zum Schutz irgendwie vor Investoren, sondern so, das habe ich in einem Video gesehen, und das ist einfach hundertprozentig richtig. Man schützt die Vereine einfach vor sich selbst, dass man sich nicht einfach auf den Markt, also sich so nackt quasi auf den Markt wirft und sagt, nimm mich alle. Weil das funktioniert einfach nicht. Weil wenn dann wenn du zu einem Spielball wirst, irgendwann hat er sich ausgespielt und dann wollen die nicht mehr mit dir spielen und dann landest du in der Ecke und vergammelst. Um das jetzt mal so sozusagen einfach metaphermäßig.
Ja.
Deswegen ist es einfach wichtig, dass man da versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist ja nicht schlimm, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem Geld geben. Fußball ist Geld, das wissen wir alle. Das ist eine Branche, wo Geld verdient wird und wo man auch Geld verdienen möchte. Das ist klar, aber man muss einfach aufpassen. Jetzt beim KFC merkt man es halt immer wieder, der Mann will halt, hat gemerkt, scheiße, ich kann hier kein richtig großes Geld verdienen. Dann hieß es dann heute, die Stadionmiete wird nicht bezahlt, die Grotenburg wird teurer und der Stadtrat hat das abgelehnt, das zu zahlen. Dann hat er wahrscheinlich auch keinen Bock, die Mehrkosten zu zahlen. Und der Verein steht da und muss quasi,
wie er das wieder gerade biegt.
Wie er das gerade biegt. Und wie soll er das gerade biegen? Oh. Die Grotenburg wird jetzt 7 Millionen Euro teurer. Die Stadionmiete von 2 Monaten von 230.000 Euro steht noch aus. Ja, der Verein hat doch auch kein Geld, logischerweise, weil man halt seine Infrastruktur auf die Millionen des Investors aufgebaut hat. Oh. Und da muss man sich einfach in den Kopf fassen, so ein Investor ist zu 90% jemand, der sein Geld in diesen Verein pumpt, damit, also der pumpt dann 20 Millionen rein, damit er in 5 Jahren 50 Millionen da rauskriegt. Und wenn er merkt, scheiße, ich muss jetzt wieder 10 Millionen, wieder 10 Millionen, wieder 10 Millionen, das sind jetzt einfach nur Zahlen, die ich jetzt so in den Raum werfe, das hat jetzt nichts mit dem KFC mehr zu tun, aber dann denkt er sich einfach, nee, dann sag ich halt tschüss. Und wenn dann der Verein auf diese 10 Millionen pro Jahr angewiesen ist und kann die nicht erwirtschaften, dann ist vorbei für diesen Verein. Und deswegen tut mir das jetzt so ein bisschen weh für den, das ist ja auch ein traditionsreicher Club. Ich meine, ob man von Tradition sprechen kann, wenn man jetzt durch fremdes Geld halt so hochkommt. Ja, trotzdem ist das halt zumindest ein Verein wirklich mit.
Der Name ist halt Tradition.
Der Name ist Tradition und die Vergangenheit ist großartig, auch wenn ich sie natürlich nie mitgekriegt habe, aber viele Leute werden auch an, wenn man, da war ja auch mal ein Werbeträger drin, der jetzt auch mit Leverkusen ein großes Geschäft macht. Aber der hat dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt und ja, dann versenkt man. Das ist immer das ganz große Problem. Das hat 1860 zum Beispiel auch das Problem. Wenn du mal groß warst, dann in der Bedeutungslosigkeit verschwindest, willst du halt wieder dahin, wo du mal warst.
Klar.
Und dann sind dir alle Mittel recht. Und genau sowas darfst du halt nicht machen. Du musst versuchen, da aus eigener Kraft wieder hochzukommen. Wie ist der SV Meppen zum Beispiel jetzt gemacht? Um mal den Zirkelschluss wieder zu finden. Das war jetzt auch alles, also auch ein bisschen Frust von der Seele geredet, obwohl es gar nicht den SV Meppen betrifft. Aber wie gesagt, wenn man so durch Podcasting neue Freunde, sag ich dann mal, ne, trifft und so, dann möchte man auch für die das Beste.
Ja.
Schönen Gruß nochmal an alle. Und ja, dann würde ich sagen, können wir den Podcast dann doch zumachen.
Okay.
Ich hoffe, ihr teilt die Meinung, weil...
Wir haben auch eine Sonderfolge mal gemacht zu 50 plus 1. Ist jetzt schon eine Weile her, aber die richtig. Gibt es noch. Ich weiß nicht, ob man sie noch finden kann oder...
Muss ich
ansonsten wird sich Lukas bemühen und sie nochmal hochladen.
Ja, das probiere ich dann mal. Wenn da die...
Wenn Interesse besteht, dann sagt uns Bescheid, gebt uns einen Kommi, gebt uns eine Nachricht, dann
hauen wir. Macht das immer. Wie gesagt, auch gerne mal 5-Sterne-Wertung auf Apple Podcasts machen. Ich glaube, sonst kann man nirgendwo bewerten. Schreibt uns einen netten Kommentar. Ich freue mich auch über alle Kommentare, vor allem auf Twitter. Wird immer schön kommentiert. Lieben Gruß an alle, die immer schön kommentieren. Danke an alle, die Gefällt mir drücken. Danke an alle, die das teilen. Danke.
Frohe Weihnachten. Ah ne, so weit sind wir noch nicht. Wir hören uns nach Rostock.
Ciao.
Tschüss.